Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du der Herr der Weltgeschichte bist, dass du die Weltgeschichte führst, dass du sie weißt, voraussagst, dass du uns daran teilhaben lässt. Wir danken dir, dass wir erkennen dürfen, was sich erfüllt hat, was sich heute erfüllt vor unseren Augen und was noch kommen wird. Schenk du uns Erkenntnis darüber. Hilf, dass wir dein Wort verstehen, dass wir dich besser verstehen dadurch und dir dadurch näher kommen. Dass wir deine Liebe besser verstehen für uns, für unsere Zeit, für unsere Welt. Und dass wir auch vorbereitet werden für das, was kommt. Sei du jetzt mitten unter uns und hab Dank. In Jesu Namen. Amen. So, heute Nachmittag, das dritte Thema, hat auch wieder einige Teile. Drei Teile. Der erste Teil ist die Globalisierung. Der zweite Teil, die Prognosen. Wie wird es weitergehen? Und der dritte Teil, die biblische Prophetie. Kommen wir zum ersten Teil, die Globalisierung. Wir haben momentan auf dieser Welt eine Globalisierung in mehreren Bereichen. Erstens die Globalisierung der Wirtschaft, zweitens die Globalisierung der Politik und drittens die Globalisierung der Religionen. Den ersten Bereich, denke ich, die Globalisierung der Wirtschaft, da muss ich nicht viel zu sagen. Da könntet ihr bestimmt genauso viel reden, wie ich reden könnte. Das kann man seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit ungefähr 10, 15 Jahren kann man es deutlich sehen, dass immer mehr die Großkonzerne sich zusammenschließen und auch jetzt im Laufe der Finanzkrise immer mehr Banken und auch Großkonzerne, die auch pleite sind, die unter Druck geraten, von anderen aufgekauft werden, die Verfilzung immer stärker voranschreitet, also immer mehr alles globalisiert. Ich möchte jetzt den Schwerpunkt legen auf die Globalisierung der Politik und auch der Religionen. Denn auch hier finden wir die gleichen Merkmale, die gleichen Grundzüge in die Richtung, in die es geht. Es kann sich durchaus sein, dass die Globalisierung der Wirtschaft schon am weitesten fortgeschritten ist und in der Politik und der Religion das noch ein wenig hinterherhinkt, aber die Strukturen sind auch hier erkennbar. In der Politik, die Globalisierung, Bundespräsident Johannes Rau sagte im Mai 2002, wenn die Probleme global werden, muss auch die Politik global handeln. Das heißt, die Probleme sind immer globaler geworden. Die Klimakatastrophe, jetzt die Finanzkrise und die Politik muss entsprechend handeln. Frankreichs Präsident Sarkozy, er war zu dem Zeitpunkt nicht nur der Präsident Frankreichs, er war auch der Präsident des Europäischen Parlaments. Und er sagte am 21. Oktober 2008, in seiner Rede vor dem Europäischen Parlament, ein neues Weltfinanzsystem sei vonnöten, ein neues Bretton Woods. Sarkozy sprach von einer Weltregierung, um unseren Kapitalismus im internationalen System neu aufzustellen. Das kann man nachlesen auf der offiziellen Homepage des Europäischen Parlaments. Das heißt, dass diese Weltregierung von ihm gefordert wird. Er ist jemand, der diese Idee der Weltregierung sehr stark unterstützt und auch vorantreibt. Einige Wochen später hat der Spiegel berichtet unter der Hauptüberschrift der Weltpräsident mit einem Bild von Obama dabei. Das alles hat mit der Sehnsucht nach Führung zu tun in Zeiten, in denen keine Nation ihre Probleme allein lösen kann. Die globale Wirtschaft und das globale Klima verlangen nach einer kooperierenden Weltgemeinschaft. Sie verlangen nach einer globalen Kultur, nach einer Richtung, eigentlich nach einer Weltregierung. Und damit beschreiben Sie das, was eigentlich momentan auf den ganzen Konferenzen und Besprechungen der Nationen immer wieder gesagt wird. Wir brauchen eine gemeinsame Strategie, gemeinsame Lösungen. Und Sie sagen, eigentlich ist es eine Weltregierung, die hier beschrieben ist. Warum es noch nicht öfter genannt wird, ist folgender Hintergrund, weil gerade die USA diese Gedanken der Weltregierung noch sehr stark Schwierigkeiten damit haben. Die Amerikaner sind immer sehr dafür, ihre eigene Unabhängigkeit, ihre Souveränität zu behalten, weil sie glauben, dass Amerika eine Aufgabe in der Welt hat und dass Amerika ja Gottes verheißenes Land ist, was hier Demokratie und Stabilität in der Welt verbreiten soll. Ein Interview mit Dr. Malachi Martin, 1990. Vor 19 Jahren bereits ist dieses Interview gewesen. Ich habe daraus einige Zitate herausgeholt. Und zwar, er war Berater von mehreren Päpsten Und was er so sagt, ist etwas, was er wirklich ja, als Insider wusste und auch gesagt hat. Das Gelbe, was hier steht, ist jeweils das, was der Journalist fragt, und das Weiße sind seine Antworten. Und nun sagen sie, dass der Papst nach einer Weltregierung strebt, in der Art, wie es sie noch nie gegeben hat. Seine Antwort: Zuerst sollten wir eine Korrektur vornehmen in dem, was wir sagen. Er sucht nämlich nicht danach, sondern sagt, dass eine Weltregierung kommen wird, ob wir bereit sind oder nicht. Das ist der Weg, den die Wirtschaft in der Welt nimmt, und das ist die Richtung, in die die Übereinkunft unter den Nationen geht. Und deshalb, sagt er, beabsichtigt er, im Mittelpunkt der Staatsverbindungen und der neuen Strukturen zu sein, die aufgestellt werden. Man wird ein überwachendes Organ haben müssen, das in der Tat einer Regierung entsprechen wird, wie wir uns das noch nie zuvor auf Erden haben vorstellen können. Es wird eine religiös-politische, nicht eine nationalpolitische Regierung sein. Und ich, der Papst, werde mit dem Moralgesetz und der religiösen Wahrheit da sein, die ich als Stellvertreter Christi bei den Menschen zu vertreten habe. Wie sieht es mit dem Papst in all den Dingen aus? Sieht er sich selbst als eine Art Moralminister? Er sieht sich jetzt selbst als das führende Licht der Moralität und der religiösen Wahrheit der Menschen, der Menschheit, die mit einer Weltwirtschaftsordnung konfrontiert ist. Und das wird eine Weltregierung sein, aber nicht nach der nationalistischen Art. Es ist eine neue Form, die wir bis jetzt noch nicht kennen. Er will daran ein Minister der Religion sein, doch er beabsichtigt, mehr als das zu sein. Sein Wunsch ist es, eine Art Patriarch zu sein. Und glaubt der Papst, dass er für diesen Tag bestimmt war? Ja, er glaubt, dass er der dazu bestimmte Papst ist, der der Welt diese Weltwirtschaftsordnung und Weltregierung der neuen Art, eine religiös-politische Regierung, bringen wird. Glauben Sie, dass wir das alles ohne einen weiteren Krieg erreichen werden? Ich glaube schon, dass wir es ohne einen dritten Weltkrieg, einen Atomkrieg erreichen werden. Aber dass Blut fließen wird, glaube ich schon. Dass es örtlich Krieg geben wird, wie zum Beispiel am Golf, und dass Nationen ausgerottet werden. Johannes Paul II. Glaubt, dass die Veränderungen in der Geschichte der Menschheit von Gott ausgehen, im Namen der Mutter Gottes Maria. Und er glaubt, dass jetzt die Zeit für diese Veränderungen ist, bis zum Ende dieses Jahrtausends. Glauben Sie, dass die wichtigen Politiker ihn als einen Staatsmann mit Macht und Einfluss ernst nehmen? Ja, sie nehmen ihn ernst. Er hat mit ihnen gesprochen und eine Übereinkunft in den wichtigen moralischen Punkten festgestellt. Der größte Teil seiner Arbeit geschieht im Geheimen und er hat einen sehr großen Einfluss. Ich denke, was dieser Mann sagt, ist es ziemlich deutlich, was die Bestrebungen der letzten 20 Jahre gewesen sind. Das heißt, sie haben vorgehabt, eine Weltregierung aufzurichten. Und er sagt sogar hier, was ich unterstrichen habe, bis zum Ende des Jahrtausends. Das heißt, damals war noch der Papst Johannes Paul II. Und sie hatten vorgehabt, bis zum Jahr 2000 diese Weltregierung aufzurichten. Wir sind ja schon 9 Jahre drüber. Und hier ist wieder das, was ich vorhin schon mal sagte, dass der Zeitpunkt, wann das kommt, nicht die Menschen machen, nicht die Menschen bestimmen, sondern Gott bestimmt den Zeitpunkt. Wenn Gott sagt, wir brauchen noch Zeit, dann haben wir noch Zeit. Das heißt, hier haben wir keine Voraussage, was der Papst sagt, was wann kommt, sondern hier sehen wir die Bestrebungen, dass im Hintergrund Bestrebungen sind, dass zwischen Papsttum und den Vereinten Nationen Gespräche laufen, zwischen den Nationen der Welt Gespräche laufen, um diese Weltregierung einzuführen, diese religiös-politische Weltregierung. Wann sie kommt, das weiß ich nicht. Das bestimmen auch nicht die Menschen. Gott ist derjenige, der hier seine Finger im Spiel hat und der hier das Startsignal gibt, wenn er es freigibt. Was wir auch sehen können, ist, dass der Papst in seinen Bestrebungen, was er sagt, durch vor allen Dingen seine Integrität wirkt, durch seine moralische Autorität und dass er im Geheimen wirkt. Dieser Malachi Martin war Jesuit von 39 bis 64. Er war Berater von mehreren Päpsten. Er verstarb am 27. Juli 1999 unter mysteriösen Umständen. Und als er starb, war er gerade dabei, ein Buch zu schreiben mit dem Titel »Wie die römisch-katholische Kirche ein Teil der neuen Weltordnung werden wird«. Der Mann hat gewusst, was intern beraten wurde, welche Bestrebungen da waren. Wahrscheinlich hat er zu viel gewusst und zu viel gesagt. Auf jeden Fall verstarb er nicht eines natürlichen Todes. Und einige nehmen an, dass er gestorben wurde. Das heißt, wir sehen aber, dass die Bestrebungen da sind zwischen Kirche und Staat, um hier eine Regierung, eine Weltregierung aufzurichten. Und dass die jetzigen Bestrebungen der Finanzkrise in eine ähnliche Richtung laufen, nicht unbedingt von der religiösen Seite her, sondern hier mehr von der politischen und wirtschaftlichen Ebene. Aber auch die Religionen globalisieren. Und zwar auf zwei verschiedenen Gebieten. Erstens haben wir die Ökumene und zweitens den Synkretismus. Ökumene bedeutet ein Zusammenschluss der christlichen Kirchen, der katholischen, evangelischen, protestantischen, lutherischen, Freikirchen. Und Synkretismus bedeutet, das ist ein Annähern und ein Zusammengehen, Zusammenarbeiten der großen Weltreligionen. Hinduismus, Buddhismus, Shintoismus, Islam, Judentum, Christentum. Das ist Synkretismus. Und wenn ich jetzt hier wieder über einige Konfessionen spreche und auch Religionen spreche, dann geht es nicht darum, irgendjemand schlecht zu machen, sondern ich glaube, in jeder Kirche, überall gibt es aufrichtige Menschen, die wirklich bekehrt sind und die auch Gott, nach Gott fragen, nach Gott suchen. Es geht hier um das System, um die Bestrebungen, um die groben Linien, die man sehen kann, wie hier das System in eine gewisse Richtung funktioniert und sich weiterentwickelt. Zum ersten Punkt, die Ökumene. Man könnte darüber sehr viel sagen, aber ich möchte einige Punkte einfach rausgreifen. Für die Protestanten heißt Ökumene, wir treffen uns auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Das heißt, wo haben wir Gemeinsamkeiten, wo wir uns annähern können? Für die Katholiken bedeutet Ökumene, alle kommen zurück in den Schoß der Mutterkirche. Und das ist auch manchmal ein Grund, warum die Ökumene nicht so recht vorwärts gehen will. Weil das Grundverständnis der Ökumene verschieden ist. Natürlich auch viele katholische Priester und Bischöfe verstehen Ökumene in dem ersten Sinne. Aber die Kirche an sich, der Vatikan, versteht Ökumene, alle kommen zurück in den Schoß der Mutterkirche. Mit anderen Worten, alle werden katholisch. Einige Stichpunkte einfach, um mal aufzuzeigen, wo momentan ökumenisches Verständnis, ökumenische Bestrebungen da sind. Am 31.10.1999 gab es eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Warum am 31.10.? Warum an diesem Tag? Was ist das für ein Tag? Reformationstag. Warum haben Sie an dem Tag diese Erklärung herausgegeben? Es sollte ein Signal sein. Was war der Grund der Reformation? Warum hat sich Luther, warum gab es nachher die lutherische Kirche oder auch die anderen reformatorischen Kirchen? Der Hauptgrund war doch, der Anlass war der Ablasshandel von Tetzel. Ja, der Vatikan brauchte Geld, um den Petersdom zu vollenden. Tetzel hat dann die Ablässe verkauft, um Geld dadurch hereinzubringen. Und Luther hat dann gesagt, das ist Missbrauch. Und er glaubte, dass der Papst davon nichts wüsste und hätte versucht, dagegen zu steuern. Und hat sich das Ganze weiterentwickelt. Und hinter dem Ablasshandel stand dann die Frage der Rechtfertigung. Wodurch werde ich erlöst? Die katholische Kirche sagt, wir werden erlöst durch Jesus Christus plus eigene Werke. Und eigentlich ist es die Kirche, die das Heil spendet. Das heißt, die Kirche ist diejenige, die durch den Vollzug von gewissen Sakramenten das Heil spendet. Sie glauben also, wenn zum Beispiel ein Priester einen Menschen tauft und es in der richtigen Art und Weise tut, dann wird der Mensch dadurch automatisch gerettet, auch wenn der Mensch gar nicht glaubt. Also mit anderen Worten, entscheidend ist, was der Priester tut, was die Kirche tut, und sie kann das Heil spenden. Während die Bibel sagt, und auch Luther hat gesagt, die Protestanten haben gesagt, nein, entscheidend ist der Glaube. Der Glaube erlöst mich. Der Glaube an Jesus Christus. Und Jesus allein ist die Rechtfertigung. Er löst mich. Und durch den Glauben kann ich die Rechtfertigung für mich persönlich annehmen. Deswegen war jetzt das der Grund, der Hauptgrund der Reformation. Die Frage der Rechtfertigung. Und wenn Sie jetzt am 31. Oktober 99 eine gemeinsame Erklärung herausgegeben haben, dann wollten Sie damit zeigen, wir sind uns einig in der Frage der Rechtfertigung. Mit anderen Worten, die Reformation ist eigentlich überwunden. Wir brauchen sie nicht mehr. Aber haben sie sich wirklich geeinigt? Denn es ist auch immer noch so, dass die katholische Kirche sagt, wir werden erlöst durch Glaube plus eigene Werke. Und die Protestanten sagen, allein durch Christus, allein durch den Glauben. Das sind die vier Solas der Reformation. Solo Christo, allein Christus, Sola Scriptura, allein die Schrift, Sola Fide, allein der Glaube und Sola Gratia, allein durch Gnade werden wir erlöst. Das Problem war jetzt folgendes. Sie haben versucht, dieses Papier herauszubringen, aber im Vorfeld gab es Schwierigkeiten. Warum? Weil alle Formulierungen entweder die eine oder die andere Seite gestört hat und die konnten nichts Richtiges finden. Aber es gab es einen klugen Theologen, der hat dann kurz vorher, bevor sie, der Termin wurde immer enger, sie wollten es zum 31. Oktober herausbringen, es gab einen Theologen, der hat es geschafft, das so zu formulieren, dass beide Seiten zustimmen konnten. Wer war das? Josef Ratzinger. Ja, er ist einer der besten Theologen der katholischen Kirche und er hat das Geschick gehabt, es so zu formulieren, dass beide Seiten zustimmen konnten. Aber die Formulierung war relativ schwammig. Deswegen ist diese Erklärung auch nicht allzu aussagekräftig. Und noch etwas Folgendes. Im Anhang der Erklärung steht dann drin, aber wir Katholiken glauben das so und wir Protestanten glauben das so. Also in anderen Worten, inhaltlich, theologisch sind sie sich eigentlich nicht entgegen, näher gekommen. Nach außen hin haben sie ein gemeinsames Papier herausgegeben, um nach außen zu signalisieren, wir sind uns einig, aber eigentlich sind die Differenzen immer noch da. Aber wir sehen hier, sie versuchen, irgendwo ein gemeinsames Bild herauszuzeichnen, um zu zeigen, die Reformation können wir überwinden. Dann haben sie im gleichen Jahr die Erklärung herausgegeben, die gemeinsame Erklärung, Menschen brauchen den Sonntag. Weil auch der Sonntag, die Sonntagsheiligung etwas ist, was hier die beiden Kirchen gemeinsam haben, wo sie sagen, hier können wir gemeinsam vorgehen, gemeinsame Erklärungen herausgeben, weil es für uns wichtig ist. 2003, der erste ökumenische Kirchentag in Berlin. Es war vorher noch undenkbar, in den Jahren davor so etwas stattfinden zu lassen, aber hier haben wir einen Kirchentag gehabt, der erste ökumenische, wo Katholiken und Protestanten gemeinsam hier das gefeiert haben. Und auf diesem Kirchentag gab es einen Eklat, nämlich sie wollten ein gemeinsames Abendmahl feiern. Aber sie durften es nicht. Warum nicht? Weil die katholische Kirche ein anderes Verständnis hat vom Abendmahl. Sie glauben, dass beim Abendmahl, bei jeder Messe, wie sie es nennen, bei der Eucharistie, Jesus vom Himmel herabkommt und die Oblate, die sie essen, sich in den echten Leib Jesu verwandelt. Jesus kommt vom Himmel neu herab. Der Priester hat Gewalt über Jesus, ihn herabzuholen vom Himmel. Und Jesus opfert sich jedes Mal neu im Abendmahl. Während die Protestanten die Vorstellung haben, dass das Abendmahl, das Brot, ein Symbol für Jesus ist. Ein Gedenken an Jesu Tod, an Jesu Leib, der damals gegeben wurde. Die Lutherischen haben noch ein Zwischending dazwischen, aber das wollen wir jetzt nicht näher betrachten. Und deswegen, und die katholische Kirche sagte auch, nur der ist in der Lage, darf dass die Sakramente spenden, der von der katholischen Kirche den Segen dazu bekommen hat, die Handauflegung bekommen hat, die apostolische Sukzession. Das heißt, sie sagen, die Vollmacht von Jesus hat Jesus dem Petrus übergeben und Petrus war der erste Bischof von Rom und Petrus hat diese Vollmacht dem nächsten Bischof von Rom übergeben und der hat es dem nächsten übergeben und immer weiter. Und deswegen haben nur die, die vom Bischof von Rom den Segen bekommen haben, von der Kirche also, nur die dürfen auch in der Vollmacht der Kirche das Heil spenden, das Abendmahl geben, die Messe ausgeben. Also sind automatisch alle nicht-katholischen Pfarrer und Pastoren automatisch nicht berechtigt, in ihrem Sinne irgendwelche religiösen Handlungen der Kirche vorzunehmen. Also sagen sie auch, können wir kein ökumenisches Abendmahl zusammen haben, weil die Vorstellung anders ist und zweitens auch evangelische Pfarrer hier nicht mitwirken dürfen, weil sie hier nicht diese Segnung der Kirche haben. Und trotzdem hat es ein katholischer Priester gemacht. Bei diesem ökumenischen Kirchentag. Und die Folge war, er wurde entlassen. Ja. Weil hier noch nicht, weil das Volk das gefordert hat und das auch wollte, aber die Kirche hat gesagt, nein, wir können von unseren Grundsätzen nicht abrücken. Das ist auch ein Problem in diesem ökumenischen Gespräch, weil die Kirche, die katholische Kirche, hat Dogmen, die größtenteils unveränderlich sind. Weil sie glauben, wenn der Papst ex cathedra spricht, dass er dann unfehlbar ist. Also kann man diese Lehren nicht mehr verändern. Und die evangelische Kirche, wenn sie sich jetzt annähern will, kann die katholische Kirche kaum ihnen entgegenkommen, weil sie ihre Lehren nicht ändern können. Also kommt die Annäherung meistens immer nur von der einen Seite, von der evangelischen Seite, Richtung katholisch. 2005 gab es einen neuen Papst, Benedikt XVI. Und in seiner Eröffnungsrede am ersten Tag seines Pontifikats hat er Folgendes gesagt. Ich zitiere aus der Heilbronner Stimme. Der neue Nachfolger von Petrus übernimmt als erste Verpflichtung diejenige, mit aller Kraft an der Wiederherstellung der vollen und sichtbaren Einheit all derer zu arbeiten, die Christus folgen. Er ist sich bewusst, dass dafür guter Wille allein nicht reicht. Konkrete Taten sind notwendig. Der neue Nachfolger von Petrus ist entschlossen, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die fundamentale Sache der Ökumene zu fördern. Was sagt er hier? Meine erste Aufgabe ist es, die volle und sichtbare Einheit aller Christen zu bekommen. Was heißt das, die volle und sichtbare Einheit? Das heißt der Zusammenschluss der Kirchen. Nicht nur eine Annäherung, nicht nur ein gemeinsames Reden, sondern ein Zusammenschluss, eine Kirche wiederbilden. Das ist das Ziel meines Pontifikats. Und er sagt, wir können nicht nur reden, wir müssen auch tun. Und ich will alles in meiner Macht Stehende tun, um das zu erreichen, sagt er. Und der Papst hat eine ganze Menge an Macht. Er sagt weiter, auf dem Weg seiner Vorgänger ist er entschlossen, jede Initiative zu pflegen, die hilfreich erscheint, um die Kontakte und die Übereinstimmung mit den Vertretern der verschiedenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften zu fördern. Ich wende mich an alle, auch an diejenigen, die anderen Religionen folgen oder einfach eine Antwort auf grundlegende Fragen der Existenz suchen und sie noch nicht gefunden haben. Ich wende mich mit Einfachheit und Zuneigung an alle, um zu versichern, dass die Kirche mit ihnen einen offenen Dialog fortsetzen will. Auf der Suche nach dem wahren Guten des Menschen und der Gesellschaft. Ich erbitte von Gott Einheit und Frieden für die Menschheitsfamilie und erkläre die Bereitschaft aller Katholiken zur Zusammenarbeit für eine authentische soziale Entwicklung, die die Würde jedes menschlichen Wesens respektiert. Was sagt er hier? Was ist sein Programm? Erstens, er will die sichtbare Einheit aller Kirchen durch die Ökumene. Und zweitens, sagt er, die Zusammenarbeit und Zusammenführung aller Religionen. Und nicht nur der Religionen, sondern auch der Menschen, die keine Religion angehören, der Humanisten. Alle sollen irgendwo hiermit eingebunden werden. Diesen Dialog will er fortsetzen, die Zusammenarbeit fortsetzen. Und wir sehen, dass er auch einige Schritte in diese Richtung unternommen hat. Der vorige Papst, Johannes Paul II., der hat vor allen Dingen in der Ökumene Gespräche geführt mit den Protestanten, mit der evangelischen Kirche, lutherischen Kirche, Reformierten. Da waren sehr viele Kontakte und Gespräche. Der jetzige Papst, Benedikt XVI., hat, als er begonnen hat, den Schwerpunkt woanders hingelegt. Nämlich, er hat die meisten Gespräche geführt und er ist ein sehr guter Taktiker. Er hat sich überlegt, welche Kirche ist denn uns am nächsten? Wo ist es am leichtesten, Einigkeit zu bringen und herzustellen? Welche Kirche ist das? Die orthodoxen Kirchen. Denn die meisten der Lehren sind orthodox und katholisch sehr ähnlich, ziemlich gleich. Eines der Hauptprobleme ist die Frage des Papstes, der Führerschaft des Papstes. Aber da hat der Papst schon signalisiert, das muss nicht ein Hindernis sein, um unsere Kirchen zu vereinen. Und als der Papst in der Türkei gewesen ist, hat er ein Abkommen unterzeichnet mit dem Führer der orthodoxen Kirche, Alexei hieß er, glaube ich, ein Abkommen unterzeichnet, wo sie beide unterschrieben haben, wir streben eine Zusammenführung unserer Kirchen an. Also sie reden nicht nur davon, sie haben es unterzeichnet, wir wünschen, wir wollen, wir werden eine Einheit unserer Kirchen wieder herbeiführen. Und es war Folgendes, weil jetzt der Benedikt XVI. Vor allen Dingen mit den Orthodoxen gesprochen hat, waren die Protestanten auf einmal außen vor. Und sie haben sich jetzt gefühlt wie ein fünftes Rad am Wagen und haben gesagt, wir werden vernachlässigt, also wir müssen uns wieder der katholischen Kirche anbieten, damit auch wir wieder ins Gespräch reinkommen. Damit hat der Papst bewirkt, dass die Protestanten wieder noch mehr auf die Katholiken zugehen, um sich anzubieten. Und das kann man auch sehen. Ich habe hier ein Zitat, das ist wirklich heftig, wenn man das sich mal vor Augen hält, was es bedeutet. Ach, bevor das Zitat kommt, noch etwas anderes. Wir haben hier in dieser ganzen Frage der Einheit der Kirchen eine Frage zwischen Einheit und Wahrheit. Und wir haben hier zwei Werte, die beide wichtig sind. Gott möchte, dass wir Einheit haben. Ist das richtig? Jesus hat darum gebetet, Johannes 17, dass wir eins seien untereinander. Und Gott wollte niemals, dass es so viele Kirchen gibt. Als Jesus die christliche Gemeinde gegründet hat, gab es nur eine Gemeinde. Und er wollte eine Einheit haben. Deswegen ist die Einheit ein wichtiges Symbol, ein wichtiger Wert, den wir ausleben sollen. Zweitens haben wir aber auch die Wahrheit. Die ist auch wichtig. Die Frage ist jetzt, wenn manchmal diese beiden Werte gegeneinander ausgespielt werden, wenn sie manchmal nicht in Harmonie gebracht werden können, welches von diesen beiden Werten ist wichtiger? Wahrheit oder Einheit? Was meint ihr? Wahrheit. Warum? Warum ist die Wahrheit wichtiger? Ist nicht die Einheit viel schöner? Wenn es kuschelig warm ist und alle sich einig sind? Wahrheit wird uns frei machen. Als Martin Luther vor dem Reichstag in Worms stand, was war für ihn wichtiger? Die Wahrheit oder die Einheit? Hätte er gesagt, für mich ist die Einheit so wichtig, dass alles andere untergeordnet werden muss, dann hätte er gesagt, ich widerrufe alle meine Lehren, denn die Einheit mit der Kirche ist für mich wichtiger, ich werde katholisch bleiben, das ist mir wichtig. Aber das hat er nicht gesagt. Für ihn war die Wahrheit wichtiger. Warum? Weil er sagte, sola scriptura, allein die Schrift, nur was hier steht, das gilt, alles andere nicht. Kirchen, Konzilien, Päpste haben geirrt, hat er gesagt. Und von daher ist die Wahrheit die Grundlage. Allein die Schrift, sola scriptura, nur das kann die Grundlage sein. Er hat die Wahrheit über die Einheit gestellt. Und die Folge war, dass die Einheit zerbrach. Es kann sein, dass man manchmal wegen der Wahrheit auch Einheit aufs Spiel setzen muss, weil die Wahrheit wichtiger ist. Wenn wir jetzt die Ökumene uns anschauen, dann sehen wir, dass hier genau ein Weg bestritten wird, wo man sagt, die Einheit ist wichtiger als die Wahrheit, über die Wahrheit stellen. Das heißt, dass hier auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, der wird übrigens immer kleiner mit der Zeit, weil immer mehr in irgendwelche Richtungen differieren, auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner hier zusammengearbeitet wird und alle sogenannten Sonderlehren, auch biblische Wahrheiten, müssen mehr und mehr, naja, nicht mehr so erwähnt werden, unter den Teppich gekehrt werden und irgendwann werden sie so unwichtig, dass man sie eigentlich gar nicht mehr braucht. Und so sehen wir es bei allen Kirchen, bei allen auch Freikirchen, bei allen Theologen, auch an den Freikirchen gibt es manche für und manche gegen Ökumene, aber bei allen Theologen und Pastoren, die für die Ökumene sind, die Sonderlehren, die ihre Kirchen haben, auf einmal gar nicht mehr wichtig sind, gar nicht mehr erwähnt werden. Deshalb, ich denke, dass es ein Prozess ist, der sehr problematisch ist. Wenn wir eine Einheit herstellen, eine Einheit auf Kosten der Wahrheit, dann wird es immer schwierig. Warum? Weil diese Einheit auf einem falschen Fundament beruht. Nicht mehr auf der Wahrheit, sondern diese Einheit wird sich mehr und mehr von der Wahrheit abwenden. Und am Ende wird sie eine Einheit sein, wo die Menschheit vereint ist, richtig, aber wo sie sich auf einmal gegen Gott und Gottes Wahrheit wenden. Und genau das sagt die Offenbarung voraus. Dass es eine Einheit geben wird, der Menschen, der Menschheit. Aber eine Einheit, eine antigöttliche Einheit, die sich gegen Gott und sein Volk und gegen sein Wort stellt. Und genau das sehen wir, ist ein Prozess, der in der Ökumene stattfindet. Aber wie können wir denn die beiden Werte miteinander vereinen? Wie können wir Einheit und Wahrheit schaffen? Was ist denn der Weg der Bibel? Wenn nicht durch die Ökumene. Wie können die Christen eins werden? Ganz einfach. Wir brauchen eine Wahrheit andersrum. Wir brauchen eine Einheit durch die Wahrheit. Denn Jesus sagt, der Heilige Geist, wenn er kommt, wird er uns in alle Wahrheit führen. In wie viel Wahrheit? In alle Wahrheit führen. Das heißt, wenn jeder Mensch, jeder Gläubige die Bibel liest, mit offenen Augen, mit offenem Herzen, sich vom Heiligen Geist korrigieren lässt, wenn man seine eigenen Brillen mal absetzt, seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Kirchen, ich denke, hier ist jede Kirche gefragt, jede Kirche hat gewisse Traditionen, die man hinterfragen muss. Auch wir als Adventgemeinde haben eine Gefahr, dass wir manche Traditionen einfach nur noch behandeln, nur noch Traditionen folgen. Wir müssen zur Bibel zurück. Die Bibel, die ist die Schrift. Das ist die Grundlage. Nicht, was wir Adventisten gesagt haben, sondern was die Bibel sagt, was Gott durch sein Wort sagt. Wir müssen sein Wort lesen, die Bibel lesen, und der Heilige Geist wird dann durch die Bibel uns die Augen öffnen und er wird uns in der Wahrheit der Schrift vereinen. Denn es gibt nur eine Wahrheit. Irrtümer gibt es viele, tausende von verschiedenen Irrtümern. Aber Wahrheit gibt es nur eine. Und Gottes Geist kann nur die Menschen, kann uns zur Einheit führen. Aber es geht nur durch eine einzige Methode. Durch das Studium des Wortes Gottes, der Bibel. Und dass wir die Bibel aufrichtig studieren. Dass wir versuchen, unsere manchmal auch eigenartigen Ideen mal hinten anzustellen. Dass wir sagen, Herr Jesus, was möchtest du mir jetzt durch dein Wort sagen? Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir durch die Wahrheit zu einer Einheit finden. Und alle, die der Heilige Geist dahin geführt hat, zu dieser Wahrheit, können sich vereinen, sind einig. Und da ist auch die Einheit durch die Wahrheit, in der Wahrheit. Und das ist wichtig. Das Zitat, was ich eben angekündigt habe, kommt jetzt. Inwiefern jetzt die evangelische Kirche, die lutherische Kirche, sich schon den Katholiken angenähert haben, einseitig angenähert haben. Eine Erklärung von Bischof Eero Huivinen, 2005. Es heißt in dem Bericht Folgendes, er ist übrigens der Bischof, der leitende Bischof von allen lutherischen Christen in Finnland. Wir finnischen Lutheraner wollen der katholischen Kirche Christi angehören, erklärte Helsinkis lutherischer Bischof Eero Huivinen am Mittwoch beim italienischen Eucharistischen Kongress in Bari, den Papst Benedikt XVI. Am kommenden Sonntag mit einer feierlichen heiligen Messe beschließen wird. Bei seinem Vortrag zum Thema Ökumene erklärte der lutherische Bischof Huivinen zunächst, dass Martin Luther niemals die Absicht gehabt habe, eine neue Kirche zu gründen, sondern dass er sie erneuern wollte. Deshalb sei es der große Wunsch der finnischen Lutheraner, der katholischen Kirche Christi anzugehören. Zusammen mit unseren katholischen Schwestern und Brüdern beten wir darum, eins zu werden in Christus, sagte Bischof Huivinen. In Bezug auf das Motto, ohne Sonntag können wir nicht leben, unter dem der Eucharistische Kongress steht, meinte der Lutheraner, dass man ohne Sakrament der heiligen Eucharistie, ohne Christus und ohne Gott nicht leben könne. Der Sonntag ist der Tag der Auferstehung Christi, betonte er, und die Eucharistie ist das Sakrament der realen Gegenwart Christi. Mit ganzem Herzen wünsche ich mir, jenen Tag vorwegnehmen zu können, an dem Lutheraner und Katholiken wieder auf sichtbare Weise miteinander vereint sind. Das sind deutliche Worte. Und das sagt nicht nur irgendjemand, das sagt der leitende Bischof der lutherischen Kirche in Finnland. Natürlich, Finnland ist nicht die größte Kirche, aber immerhin, Skandinavien ist die Hochburg des Protestantismus. Und wenn er etwas sagt, dann heißt das, es gibt viele, die so denken, und er spricht es aus. Und wenn er sagt, wir wollen wieder eins werden, wir wollen wieder zurück in den Schoß der Mutterkirche, er sagt nicht, wir treffen uns irgendwo auf der Mitte, er sagt, wir wollen wieder in die Kirche eingegliedert werden, in die katholische Kirche eingegliedert werden. Und warum kann er das sagen? Es gibt einige Probleme in der Ökumene momentan. Zwei habe ich eben erwähnt. Die apostolische Sukzession und auch das Abendmahl. Die Frage der realen Gegenwart Christi im Abendmahl. Und auch die Frage vom Sakrament. Die katholische Kirche sagt, sie haben 7 Sakramente. Und sie sagen, wenn wir ein Sakrament vollziehen, in der richtigen Art und Weise, durch den richtigen Priester, dann wird das Sakrament durch die Handlung schon wirksam. Während Luther sagt, die evangelische Kirche sagt, nein, der Glaube ist entscheidend, nicht das Spenden eines Sakraments. Und jetzt hat er hier die Positionen der katholischen Kirche übernommen. Er sagt jetzt hier, er spricht vom Sakrament in der Eucharistie, er spricht von der realen Gegenwart Christi. Das heißt, er hat hier ganz klar die katholische Auffassung der Verwandlung in den echten Leib Jesu übernommen. Und wenn er jetzt die katholischen Position übernommen hat, dann kann er auch sagen, wir können eins werden. Das heißt, die Ökumene funktioniert nicht, indem man überlegt, wo finden wir biblische Wahrheit, sondern dass die evangelische Kirche nach und nach Positionen aufgibt und sich der katholischen Kirche annähert. Wodurch kann das geschehen? Noch vor 100 Jahren wäre so etwas undenkbar gewesen. Aber dadurch, dass in der evangelischen Kirche in der Zwischenzeit durch Bultmann, durch andere Theologen eine Aufweichung der Werte, der Grundwerte des christlichen Glaubens stattgefunden hat und viele Protestanten den Grund der Bibel und des Glaubens verlassen haben, haben viele gar keine Orientierung mehr und gar keinen festen Stand mehr. Und ohne festen Stand ist es im Gespräch in der Ökumene ganz schnell, dass man auf die andere Seite rübergezogen wird und hier mehr und mehr die anderen Positionen auch übernommen werden. 2005 gab es den 20. Weltjugendtag in Köln, wo der Papst auch anwesend war. Und es heißt dann im WDR im Nachhinein dazu, bei einem ökumenischen Treffen sagte Benedikt XVI., die Wiedererlangung der vollen Einheit der Christen habe er zu einer Priorität seines Pontifikats erhoben. Diese Einheit bestehe unverlierbar in der katholischen Kirche. Ist das deutlich? Er sagt, die Einheit der Christen ist nicht irgendwo in der Mitte, die Einheit ist nur in der katholischen Kirche. Und weil sie auch sagen, dass nur durch die Kirche das Heil gespendet werden kann, sagen sie auch, dass alle Nicht-Katholiken automatisch verloren sind. Deswegen hat auch der Papst vor einigen, ich glaube es war im letzten oder vorletzten Jahr, hat er noch einen Brief herausgeschickt, wo er geschrieben hat, dass die anderen Kirchen nicht im vollen Sinne Kirche genannt werden können. Und es hat in der Ökumene wieder großen Wirbel aufgebracht, weil sie die Grundlage haben, nur in der katholischen Kirche kann die Einheit aller Christen bestehen. Und jetzt heißt es weiter, der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, Bischof Wolfgang Huber, sah nach dem Treffen mit dem Papst hoffnungsvolle Signale für Fortschritte im ökumenischen Gespräch. Muss man sich mal vorstellen, der Papst sagt, die Einheit der Kirchen ist nur in der katholischen Kirche. Und der evangelische Ratsvorsitzende sagt, wir haben einen großen Fortschritt in der Ökumene gemacht. Ich frage mich manchmal, wollen Sie es nicht sehen oder können Sie es nicht sehen? 2010 wird der zweite ökumenische Kirchentag in München sein. Was da gesagt wird und was da kommen wird, weiß ich nicht. Das kommt erst noch in der Zukunft. Es gibt noch viele, viele Punkte, die man noch hier noch mit erwähnen könnte in der Ökumene. Aber wir sehen momentan, dass es eine Annäherung gibt. Es gibt Bestrebungen, die Kirchen zu vereinen. Hinter den Kulissen laufen die Bestrebungen. Es wird verbalisiert, es wird unterschrieben und es wird irgendwann auch kommen. Ich weiß nur nicht, wann es kommen wird. Es ist Folgendes. Wenn so etwas sich vereinigt, das kommt nicht einfach so aus dem Alltag heraus. Das gleiche auch mit den Nationen. Eine Weltregierung passiert nicht einfach so automatisch aus Versehen zwischendurch mal. Nein. So eine riesengroße Veränderung wie eine Weltregierung kommt nur durch eine Krise. Kleine Krisen bringen kleine Veränderungen. Große Krisen bringen große Veränderungen. Und so wie diese Krise, die wir jetzt haben, ein Anlass, ein Startpunkt sein kann, um seine Weltregierung zu installieren, so brauchen wir auch irgendwo einen Anlass, dass die Kirchen sich verbünden. Das heißt, die Bestrebungen sind da, aber was dieser Anlass sein könnte, weiß ich nicht. Ich warte darauf. Irgendwas wird passieren in der nächsten Zeit, dass irgendein Anstoß kommt, wo sie dann sagen werden, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir uns vereinigen. Was dieser Anstoß sein wird, weiß ich nicht. Irgendwas wird passieren in der Zukunft. Aber die Bestrebungen gehen in diese Richtung, um diese Einigung, die Vereinigung der Kirchen herbeizuführen. Der Synkretismus. Der Papst hat nicht nur gebetet, nicht nur bekannt in seiner ersten Predigt, dass er die Kirchen zusammenführen will, er will auch die Religionen zusammenführen. Und er hat zum Friedensgebet nach Assisi eingeladen. 86 war der Startpunkt, wo alle Oberhäupter aller Religionen zusammengekommen sind, um gemeinsam für den Frieden zu beten. Es gab mittlerweile mehrere dieser Friedensgebete, 2002 der letzte. Und das ist einfach einmal ein Signal, um die Religionsführer zusammenzukriegen unter der Leiterschaft des Vatikan. Es gab dann ein Projekt Weltethos. Das ist von Hans Küng ins Leben gerufen worden, dem Schweizer Theologen. Er ist neben Kardinal Ratzinger damals einer der intelligentesten und besten Theologen der katholischen Kirche. Und interessant ist übrigens, diese beiden, wenn man die mal vergleicht, wenn man sie mal sich anschaut. Josef Ratzinger und Hans Küng waren früher befreundet. Sie haben gemeinsam studiert, sie haben gemeinsam promoviert, sie haben gemeinsam als Professoren unterrichtet in Tübingen und sie haben sich sogar abgewechselt. Mal hat der eine, mal hat der andere die Fächer vom anderen übernommen. Jedes halbe Jahr haben sie gewechselt und es war ein Spiel Hand in Hand. Und sie waren beide damals, als sie jung waren, Modernisierer der Kirche. Sie wollten die Kirche anpassen an die heutige Weltsituation. Und sie waren beide übrigens auch Anfang der 60er Jahre beim Zweiten Vatikanischen Konzil, waren beide aktiv mit beteiligt und beide auch aktiv mit beteiligt an der Formulierung und an der Ausrichtung dieses Konzils, was ja die Kirche geöffnet hat gegenüber der Ökumene und auch der anderen Konfessionen. Und jetzt geschah Folgendes. 68 kam jetzt die Studentenrevolte, auch in Deutschland. Und dann gab es auch unter den Studenten von Ratzinger und von Küng Probleme. Sie sind aufgestanden, sie haben einfach Rabatz gemacht, sie haben einfach nicht mehr gehorcht, was gesagt worden ist. Und das war für Josef Ratzinger ein kleiner Weltuntergang. Er war jemand, der nicht sehr geschickt war, um Probleme zu lösen. Er war mehr ein Theologe, ganz klar, ganz scharfer Denker, aber er war nicht gut im Konfliktlösung. Und er sagte, wenn das die Welt ist, Anarchie, dann dürfen wir die Kirche niemals der Welt anpassen. Und er hat die Seiten gewechselt. Er ist von einem Modernisierer der Kirche geworden zu einem Konservativen, der die Kirche bewahren will, wie sie gewesen ist. Und jetzt waren diese beiden auf einmal auf verschiedenen Wegen. Küng auf dem Weg der Modernisierung der Kirche und Ratzinger auf dem Weg der Bewahrung der Kirche. Beide haben ihre Laufbahn weitergehabt. Ratzinger ist dann weiter Bischof geworden. Er ist nachher zum Kardinal geworden. Er ist zum Vatikan gerufen worden, bis er Papst geworden ist. Hans Küng hat sich dann ab und zu kritisch geäußert zum Papst, auch zur Unfehlbarkeit des Papstes. Er ist daraufhin abgesetzt worden. Er durfte nicht mehr katholisches Lehramt unterrichten. Und jetzt war Folgendes. Hans Küng hat jetzt das Projekt Weltethos ins Leben gerufen. Er hat gesagt, wir müssen, was ist das? Er hat gesagt, wir müssen ein Weltethos, alle Religionen aufstellen. Und zwar zu diesem Buch, Dokumentation zum Weltethos, heißt es folgendermaßen im Verlagstext. Weltethos bedeutet keine neue Weltanschauung und erst recht nicht die Herrschaft einer Religion über alle anderen. Mit einem Weltethos ist die Verpflichtung auf einen Grundkonsens verbindlicher Werte gemeint, der als weltweiter Maßstab für politische und wirtschaftliche Entscheidungen gelten darf. Hans Küngs These von einem universalen Menschheitsethos und sein daraus entstandenes Projekt Weltethos haben mittlerweile Kreise gezogen. Das heißt, Hans Küng sagt Folgendes. Die meisten Kriege dieser Welt sind Religionskriege. Und wenn wir die Kriege abschaffen wollen, müssen wir die Religionen zusammenbündeln. Wir müssen sie in Dialog bringen. Ist auch erstmal logisch und gut. Und jetzt sagt er, wir brauchen ein Weltethos. Und zwar, dass wir alle von allen Religionen die Grundsätze moralischer und ethischer Werte zusammenfassen. Das heißt, jede Religion hat moralisch-ethische Werte, die ähnlich sind. Und überall, wo wir die gleichen moralischen, ethischen Werte haben, können wir einen sogenannten Weltethos herausarbeiten, wo alle zustimmen können. Zum Beispiel Nächstenliebe, Toleranz, Freiheit, dem anderen Gutes tun. Das sind so Grundwerte des Zusammenlebens. Und wenn die alle akzeptieren, dann können wir alle Religionen unter diesem Dach des Weltethos vereinen. Sie können zwar alle ihre Religion behalten, wir gründen keine neue Religion, sondern sie behalten ihre Religion, aber sie akzeptieren dieses Weltethos, diesen Grundkonsens verbindlicher Werte. Und diese Werte werden dann für alle Menschen verbindlich gemacht. Verpflichtend. Das heißt, jeder muss sich danach richten. Wenn man sich genau durchdenkt, dann heißt das, hier werden eigentlich ethische, moralische Grundwerte, religiöse Grundwerte auf einmal zum Gesetz erhoben. Natürlich, die meisten dieser Werte sind ja durchaus richtige, gute Werte, wo alle zustimmen können. Aber wer sagt nicht, dass auf einmal hier Werte reinkommen könnten, die irgendwo gefärbt sind, die nicht mehr unbedingt automatisch ein Grundwert der Menschheit sind? Und alle müssen diesen Werten folgen, verbindlich. Das heißt, wenn es heißt, es ist verpflichtend verbindlich, dann heißt das, wir haben hier auf einmal wieder eine Verbindung zwischen Religion und Staat. Der Staat erlässt Gesetze. Uns alle müssen folgen diesen ethischen, verbindlichen Grundethoswerten. Natürlich ist erstmal dieser Gedanke, dass die Religionen miteinander sich austauschen, in Dialog treten, gut. Denn durch einen Austausch kann man manche Unstimmigkeiten und Missstimmigkeiten verhindern und auch Kriege verhindern. Aber wenn es zu einer verbindlichen Verpflichtung wird, dann wird es am Ende kritisch. Wir haben dann das Parlament der Weltreligionen 1993 gehabt. Auch hier haben wir ein Parlament schon, was sich getroffen hat. Es war in Chicago gewesen mit 6.500 Teilnehmern. Sie haben eine Erklärung abgegeben zum Weltethos. Das hat Hans Küng mit seiner Mannschaft vorbereitet. Es basiert auf der Menschenrechtserklärung der UNO von 1948. Und sie sagen dort, unsere Welt geht durch eine fundamentale Krise. Eine Krise der Weltwirtschaft, der Weltökologie, der Weltpolitik. Obwohl damals die Krise 1993 noch nicht so war, wie sie heute ist, in der Finanzkrise. Die ist heute ja noch viel, viel größer und stärker geworden. Und dann sagt er weiter, keine neue Weltordnung ohne ein Weltethos. Das heißt, er sagt, wenn wir eine neue Weltordnung haben, eine neue Weltregierung, dann brauchen wir auch als Grundlage dieser Weltregierung ein Weltethos. Verpflichtende Werte, die für alle Menschen verbindlich sind, für alle Menschen Gültigkeit haben. Das heißt also ein Unterbau, ein moralischer, ethischer Unterbau. Die Frage ist nur, wer definiert jetzt in diesem Unterbau, was gut ist und was böse ist? Der Gedanke ist durchaus logisch. Und man kann sie auch verstehen, wenn man sagt, wir können nur dann Frieden herstellen, wenn alle Menschen irgendwo friedlich miteinander leben. Aber wenn jetzt auf einmal Werte aufgestellt werden, verbindliche Werte, und man sagt, das ist jetzt Wahrheit, dann kann es sein, dass sie auf einmal dazu kommen, Offenbarung 13, was wir eben gelesen haben, dass hier ein Mahlzeichen des Tieres aufgerichtet wird. Und wer das nicht hat, steht neben dem Gesetz und hat Probleme. Dieses Projekt Weltethos wurde zu einer Stiftung Weltethos. Und jedes Jahr werden hier Reden gehalten. 2000 war es Tony Blair, er sprach über die neue Weltregierung und die neue Weltordnung. 2002 Mary Robinson, 2003 Kofi Annan, 2004 Horst Köhler, 2005 Sharon Abedy, 2006 Jacques Rogge, 2007 Helmut Schmidt, 2009 wird es Desmond Tutu sein, im Mai diesen Jahres. Es geht immer um die gleiche Frage in diesen Reden. Wie können wir die Religionen der Welt zusammenführen? Wir sind eine Menschheitsfamilie. Übrigens interessant, dieser Begriff Menschheitsfamilie sagt eine ganze Menge aus. Nämlich, man versteht sich, dass wir auf der ganzen Welt eigentlich eins sind, eins werden. Immer mehr die gleiche Kultur haben, das gleiche Denken haben, dass wir vereint werden. Und als Obama vereidigt wurde, in seiner Rede, die meisten Präsidenten haben immer gesagt, ich bin ein Amerikaner und haben sehr stark auf Patriotismus gesetzt. Was hat Obama gesagt? Er sagte, ich bin ein Weltbürger. Und damit zeigt man schon, was seine Ausrichtung ist. Und wenn er sagt, ich bin ein Weltbürger, will er damit aufzeigen, es geht mir nicht nur um die Frage Amerikas, es geht mir eigentlich um die Frage der ganzen Welt. Dieser Begriff Weltbürger, Weltfamilie, die ganze Welt wird ein Dorf. Und ein Dorf mit natürlich einer Einigkeit untereinander. Dieses Projekt Weltethos hat mittlerweile Kreise gezogen. Er hat sehr viele Auszeichnungen und zwar sehr von verschiedenen Seiten. Ich habe einige nur mal rausgegriffen. 2002 Göttinger Friedenspreis, 2005 Buddhistischer Friedenspreis, 2006 herausragende Persönlichkeit des Dialogs, 2006. 2007 Kulturpreis der Deutschen Freimaurer, 2008 Preis für Zivilcourage, 2008 Otto Hahn Friedensmedaille, 2009 Abraham Geiger Preis. Man könnte die Liste noch beliebig fortsetzen. Das heißt, dieses Projekt ist mittlerweile nicht nur irgendwo in einem Winkel der Schweiz. Es wird diskutiert auf der ganzen Welt, unter den Religionsführern. Wenn man noch vor 5 Jahren ins Internet hineingeschaut hat, was sie für Vorträge halten, was sie so an Aktivitäten machen, da hat man so 3, 4, 5 Dinge gefunden. Wenn man heute reinschaut, findet man Dutzende, bis zu 100 Aktivitäten in einem Jahr, wo sie überall auf der Welt Vorträge halten, Leute einladen, wo sie mittlerweile überall neue Filialen aufmachen. Es ist ein Werk, was momentan sehr, sehr stark überall um sich greift. Und dann war Folgendes. Als der Papst 2005 in seiner Eröffnungsrede sagte, mein erstes Anliegen ist, die Religionen, die christlichen Kirchen zusammenzuführen und die Religionen zusammenzuführen. habe ich Vorträge gehalten über diesen Mann, über die Hintergründe und so weiter. Und da habe ich schon gesagt, im Juni 2005, wenn Benedikt der 16. die Religion zusammenführen will, dann kommt er nicht vorbei an Hans Küng und sein Projekt Weltethos, weil der momentan der führende Mann ist, was in dieser Richtung gemacht wird. Und ich habe gesagt, die beiden werden sich treffen müssen, um diese Dinge zu beraten. Und es war eigentlich undenkbar. Warum? Weil Hans Küng das verstoßene Kind der Kirche war, der Kritiker der Kirche, und Benedikt jetzt der Papst. Die beiden waren, seitdem sie verschiedene Wege gegangen waren, gegeneinander gewesen. Und siehe da, im September 2005 gab es ein Treffen zwischen dem Papst und Hans Küng in Candel Gandolfo. Worüber haben sie gesprochen? Über das Projekt Weltethos. Sie haben extra gesagt, sie haben die theologischen Differenzen, die sie haben, ausgespart. Sie haben einige Differenzen. Aber sagt, darum ging es ihnen nicht, sondern sie wollten das Projekt Weltethos diskutieren, weil beide sich einig waren, wir müssen die Religionen der Welt zusammenführen und vereinen. Dann hat Hans Küng vor der UNO eine Rede gehalten, 2001. Er sagte dort, im 20. Jahrhundert verpassten wir drei Chancen für eine neue Weltregierung, Weltordnung. Er meint damit die Weltregierung. Erstens 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, wegen der europäischen Realpolitik. Er sagte, wir hätten 1918 schon nach dem Ersten Weltkrieg diese Weltregierung aufrichten können, aber wir haben sie verpasst. Zweitens 1995, nach dem Zweiten Weltkrieg, wegen der Stalinismus. Der hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und drittens 1989, nach der deutschen Wiedervereinigung und dem Golfkrieg wegen eines Mangels an Visionen. Übrigens, wenn man das jetzt liest und hört, dann bekommt man auf einmal ja, eine interessante Verbindung. Nämlich, wir hatten vorher gelesen, dass Malachi Martin 1990 gesagt hatte, wir planen jetzt eine religiös-politische Weltregierung aufzurichten. Das heißt, er hat damit gerechnet, dass nach 1989, nach dem Zerfall des Kommunismus, dass dort schon diese Weltregierung aufgerichtet werden würde. Und Hans Küng sagt hier, es hätte passieren können, aber wir haben die Chance verpasst. Ich würde eher sagen, Gott hat es noch verhindert. Gott wusste, wir brauchen noch Zeit. Aber daran sieht man, dass Malachi Martin schon anfing, davon zu reden, weil er glaubte, jetzt ist die Zeit da. Und wenn die Zeit da ist, dann kann ich das öffentlich machen. Aber es war noch nicht die Zeit da. Er sagt dann weiter, Hans Küng hier mit dem Zitat, unsere Gruppe legt eine solche Vision eines neuen Paradigmas internationaler Beziehungen vor, welches auch neue Akteure in der globalen Szene in Betracht zieht. In unseren Tagen treten die Religionen wieder als Akteure in der Weltpolitik in Erscheinung. Aha, was sagt er hier? Die Religionen treten als Akteure in der Weltpolitik in Erscheinung. Hier haben wir wieder eine Verbindung zwischen Religionen und Politik. Die Globalisierung braucht ein globales Ethos. Kein Friede unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen. Kein Friede unter den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen. Kein Dialog zwischen den Religionen ohne globale ethische Standards. Kein Überleben unseres Globus in Frieden und Gerechtigkeit ohne ein neues Paradigma internationaler Beziehungen auf der Grundlage globaler ethischer Standards. Und was er sagt, ist doch logisch, oder? Die Probleme der Welt können nur gelöst werden durch eine Weltregierung, durch eine Globalisierung, durch einen globalen ethischen Standard, und alle sind sich einig. Eine neue Weltreligion, wo alle mitmachen, globale ethische Standards. Und wer denen nicht zustimmt, ist automatisch gegen den Weltfrieden. Und wer gegen den Weltfrieden ist, der muss beseitigt werden, damit der Weltfrieden auch in richtiger Form umgesetzt und behalten werden kann. 2005, was ich gerade schon sagte, das Treffen von Benedikt dem 16. und Hans Küng in Castel Gandolfo, wo sie über den Weltethos gesprochen haben, beraten haben, wie sie hier gemeinsam vorgehen können. 2006, die 8. Weltkonferenz der Religionen für den Frieden in Kyoto. Und wir haben mittlerweile in vielen Ländern Weltethos-Stiftungen, die gegründet werden und immer weitere Kreise ziehen. Das heißt, auch hier finden wir ein Zusammengehen der Weltreligionen. Es wird so sein, dass nicht jeder seinen Glauben aufgeben muss. Jeder kann seinen Glauben behalten. Aber dass hier ein übergeordnetes System stattfinden wird, eine sogenannte Weltreligion, wo sie einen Weltetherstandard akzeptieren und aufgrund dessen eine Vereinigung stattfinden kann. Die Kirchen können bleiben, ihre Kirchen, ihre Strukturen behalten, aber dieses Weltethos wird hier akzeptiert und darin die Menschheitsfamilie vereinigt. Prognosen. Soweit die Globalisierung auf der Wirtschaft, in der Politik und auch in der Religion. Nochmal zurück zur die Brückenschlag zur aktuellen Finanzkrise und auch, was momentan so abläuft hinter den Kulissen und was gesagt wird. Wenn es in der nächsten Zeit keinen Zusammenbruch geben sollte, wie wird es weitergehen? Nun, die Wirtschaftsfachleute sagen voraus, es wird eine starke weltweite Rezession sein. Wir haben sie schon, wir sind mittendrin. Viele Firmen und Banken pleiten, sind wir auch schon mittendrin. Es gab letzte Tage, vor 2 Tagen, einen Bericht in der Heilbronner Stimme, wo sie geschrieben haben, dass in diesem Jahr schon 9 Banken Nordamerika zusammengebrochen sind. Innerhalb von wie viele Wochen haben wir in diesem Jahr schon? 6 Wochen, ja? In 6 Wochen 9 Banken zusammengebrochen. Es sind zwar kleine Banken, aber es geht Schritt für Schritt. Viele pleiten. Drittens, wenige starke überleben. Globalisierung, die noch stärker voranschreitet. Höhere Verbraucherpreise. Verarmung der Mittelschicht. Überschuldung der Staaten. Die Staaten müssen immer mehr Geld ausgeben, um zu schultern. Sie haben immer weniger Einnahmen. Die Einnahmen brechen zusammen. Die Unternehmen haben weniger Geld, keine Gewinne mehr, zahlen weniger Steuern. Mehr Arbeitslosigkeit. Es ist ein Teufelskreis, der hier stattfindet und die Staaten immer mehr unter Druck geraten. Neue internationale Strukturen, die jetzt schon angedacht werden, die beraten werden, auf die hingewiesen wird. Und natürlich eine Inflation oder Hyperinflation. Ob die wirklich als Hyperinflation kommen, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Ich denke, die Staaten werden viel Geld drucken müssen, um ihre Schulden einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und dadurch wird eine Inflation angeheizt, die auch wieder problematisch sein kann und auch wieder Werte vernichten wird. Was ich eben schon mal sagte, der neue Präsident Obama, und zwar, wenn wir uns jetzt ihn anschauen, was er machen wird, wenn wir jetzt sehen, dass diese Weltregierung gefordert wird, stellt euch mal vor, George W. Bush hätte vor einem Jahr gesagt zu der ganzen Welt, wir wollen jetzt eine Weltregierung gründen. Hätten die Staaten mitgemacht? Die meisten Länder hätten noch gesagt, naja, deine Abenteuer kennen wir. Ja. Das heißt, die Bereitschaft, mit Bush zusammenzuarbeiten, ist gegen Null tendiert. Warum? Weil Bush einfach seinen Kopf durchgesetzt hat. Obama hat einen Stil, wo er alle integriert. Das heißt, eine andere Frage, andersrum. Wenn jemand eine Weltregierung schaffen wollte, wie müsste er vorgehen? Was müsste er tun? Tolerant sein? Diplomatisch sein? Er müsste zuhören können? Er müsste alle an einen Tisch bringen. Denn eine Weltregierung müssten ja alle zustimmen, oder? Er kann also nicht sagen, das machen wir jetzt und ihr müsst jetzt alle mitmachen. Nein, kann er ja nicht sagen. Alle müssen freiwillig mitmachen. Das heißt, es muss jemand sein, der von allen Unterstützung hat, wo alle generell ihm positiv gesonnen sind. Und zweitens, jemand, der auch die Fähigkeit hat, Leute von allen Seiten, egal von welchem Kontinent, von welchem Land, alle Seiten zu integrieren, zusammenzubringen. Das heißt, ich weiß nicht, was Obama tun wird. Ich bin kein Prophet. Das weiß ich nicht. Aber es ist interessant, wenn man die Strukturen sich anschaut. Sie fordern eine Weltregierung. Sie sagen, sie muss kommen. Die Prophetie sagt, Amerika wird es bringen. Amerika wird es aufrichten. Und wir sehen, der Mann, der die Fähigkeiten hätte, das zu tun, ist da. Ob er es tun wird, weiß ich nicht. Wann er es tun wird, weiß ich auch nicht. Wir wollen nicht spekulieren, das weiß ich nicht. Aber wir sehen, dass sich die Dinge im Hintergrund einfach abzeichnen. Das heißt, wenn Obama sagen würde, wir wollen eine Weltregierung aufrichten, dann würde es jetzt momentan auch noch nicht stattfinden. Warum? Weil die Krise noch nicht groß genug ist. Die Krise ist jetzt noch erst, ja, noch nicht auf dem Höhepunkt. Erst wenn die Krise so groß ist, dass die Menschen sagen, es gibt keinen anderen Ausweg mehr, dann wird man sagen, jetzt müssen wir es machen. Deswegen bin ich gespannt, wie seine weitere Regierung gehen wird. Ich bin überzeugt, wenn er etwas machen wird in die Richtung, dann wird er es nicht lange abwarten. Er wird nicht noch jahrelang warten, bis er es macht, sondern wenn denn relativ am Anfang seiner Regierungszeit. Aber ob er es macht, es kann auch sein, wenn er seine Kraft braucht, um das positiv zu verändern. Es gibt immer Möglichkeiten. Gott hat immer Möglichkeiten, aus jeder Krise wieder rauszuführen. Natürlich. Deswegen, man kann nicht sagen, es wird jetzt kommen. Aber man sieht, dass die Bestrebungen im Hintergrund, das, was gefordert wird, das, was die Menschen wollen und die Möglichkeiten der amerikanischen Regierung genau dem entsprechen. Ja, und auch die Unterstützung von allen Seiten ist da, dass alle Welt ihn unterstützen würde, wenn er vorwärts gehen würde. Ich glaube, es gibt keinen Menschen in der Welt momentan, der die Kompetenz hätte, außer ihm, eine Weltregierung zu errichten. Das Wirtschaftsforschungsinstitut LEAB, E2020, schrieb am 18. November 2008. Und dieses Institut ist eigentlich eines der renommiertesten und besten Wirtschaftsforschungsinstitute der Welt. Unabhängig. Und sie haben zum Beispiel den Zusammenbruch, den Crash, September 2008, schon ein Jahr vorher vorausgesagt. Sie haben gesagt, im August, September 2008 wird es einen Crash geben. Und genau im September ist er gekommen. Und sie schreiben jetzt Folgendes. Ich zitiere nur. Nach unserer Auffassung werden die USA im Sommer 2009 Staatsbankrott erklären. Gläubiger von US-Schulden werden ihre Forderungen gegen den US-Staat abschreiben müssen. Alle Investoren in Anlagen in US-Dollar werden massiv Vermögen einbüßen. In den folgenden Monaten muss eine Währungsreform vorbereitet werden, um einen Rentendollar einzuführen. Nur so können die Folgen des Staatsbankrotts und der massiven Kapitalflucht aus dem Dollar auf ein erträgliches Maß reduziert werden. Der US-Staatsbankrott ist die zwingende Folge der momentanen Entwicklungen. Das heißt, Sie sagen, die Abwärtsspirale geht immer weiter und irgendwann wird die USA Staatsbankrott erklären müssen. Was bedeutet das? Dass dann auch der US-Dollar am Ende sein wird. Und wenn alle Gläubiger alle Investoren ihre US-Anlagen abschreiben müssen, was passiert dann? Ich denke, wenn der US-Dollar fällt, dann fällt alles. Dann wird es, denke ich, eine Währungsreform geben, nicht nur in den USA. Wenn der US-Dollar fällt, dann fällt auch der Euro und alles andere hinten dran. Weil die Verquickung zu stark ist. Denn die meisten Länder haben riesengroße, die Amerikaner haben fast überall, in vielen Ländern, auch in Europa und auch in China, riesengroße Kredite. Und wenn die alle abgeschrieben werden müssen, das kann die Weltwirtschaft niemals schultern. Das heißt, ein Staatsbankrott hätte Folgen, denke ich, dass hier ein Weltwirtschaftszusammenbruch zur Folge wäre, die Folge hätte. Was würde dann kommen? Ich persönlich denke, wenn das kommen sollte, dann würde eine neue Weltwährung kommen. Uns eine Weltregierung, die dann installiert wird. Weil man sagt, wir brauchen ein neues System, was stabiler ist. Eine Weltwährung, da haben wir viele Probleme, die jetzt da sind, gelöst. Und eine Weltregierung, die über diese Weltwährung aufpasst, das kontrolliert und das in die richtigen Bahnen lenken kann. Sie sagen weiter, am 18.12.08, eine weitere Beschleunigung der Krise. Die Welt erkennt, dass diese Krise schlimmer ist als die Weltwirtschaftskrise nach 1929. LEAB geht davon aus, dass diese umfassende weltweite Krise sich im März 2009 noch einmal beschleunigen wird. Wie im September 2008 wird sie einen Gang höher schalten. Wir gehen davon aus, dass mit Ende des ersten Quartals 2009 die Welt erkennen wird, dass das Fundament der Weltwirtschaft dreifach untergraben wird, nämlich durch erstens den psychologischen Faktor der allgemeinen Erkenntnis über die Nachhaltigkeit der Krise, zweitens die weltweite Explosion der Arbeitslosigkeit, drittens das Risiko eines Zusammenbruchs des kapitalfinanzierten Rentensystems. Wir halten diese Krise für schwerwiegender und dauerhafter als die Weltwirtschaftskrise nach 1929. Diese Erkenntnis vom wahren Ausmaß der Krise wird das Verhalten der öffentlichen Meinungen im kommenden Quartal steuern. Die soziale und wirtschaftliche Stabilität vieler Staaten wird zwischen zwei Fronten geraten. Bei den Verbrauchern, Unternehmern und Lohnabhängigen bricht Panik aus und bei den Bürgern macht sich Misstrauen gegen die politische Kaste breit. Im März 2009 wird das gesamte kapitalfinanzierte Rentensystem in Chaos verfallen. Den Regierungen wird keine andere Wahl bleiben, als die Pensionsfonds zu verstaatlichen. Dadurch werden sie noch mehr unter Druck geraten, die Staaten, das zu schultern. Alle diese Tendenzen sind schon wirksam. Ihr Zusammentreffen und die Erkenntnis ihrer Auswirkungen in den öffentlichen Meinungen wird im Frühjahr 2009 einen immensen psychologischen Schock auslösen. Die Menschen werden erkennen, dass diese Krise schlimmer ist als die Weltwirtschaftskrise nach 1929 und dass sie einige Jahre andauern wird. Dieser Schock wird die kollektive Einstellung der Völker und der Regierenden weltweit verändern und damit Einfluss auf den weiteren Ablauf der Krise in den folgenden Monaten und Jahren nehmen. Mit weniger Illusionen und mehr Unsicherheit wird weltweit die soziale und politische Instabilität maßgeblich anwachsen. Diese Voraussagen, weiß ich nicht, ob die eintreffen werden. Ob im Sommer 2009 der Staatsbankrott USA kommt, weiß ich nicht. Sie können sich auch irren. Sie haben also keine Astrologen da, die das voraussagen. Sie sagen es nur voraus, weil sie Dinge vorausberechnen, rein wirtschaftlich. Ob es kommt, weiß ich nicht. Aber sie sagen, dass die Richtung, die Welt in diese Richtung läuft, dass jetzt im Frühjahr diesen Jahres schon eine neue Stufe erreicht wird in dieser ganzen Weltwirtschaftskrise. Und dieser neue Schock im März, April diesen Jahres wird die kollektive Einstellung der Völker und der Regierenden weltweit verändern. Das heißt, wenn ihr Denken verändert wird, dann sind sie bereit, Dinge zu tun, Dingen zuzustimmen, wo sie vorher nicht bereit waren. Warum? Weil sie die Notwendigkeit sehen. Es muss was getan werden. Es muss eine Rettung her aus der Krise. Und sie sagen, dass weltweit die soziale und politische Instabilität größer wird. Das heißt Unruhen. Wir sehen auch jetzt übrigens schon in Island. Island ist ein Beispiel, wie es auch in der ganzen Welt ablaufen könnte. Hier haben wir die Krise am stärksten, die schon durchgeschlagen hat. Und zwar bis zu den Bürgern hindurch. Viele haben ihre Arbeitsplätze verloren. Der isländische Währung ist massiv abgewertet worden. Dadurch haben sich die Verbraucherpreise massiv verteuert. Sie haben weniger Geld, um mehr Preise, höhere Preise zu bezahlen für das Gleiche, was sie vorher ausgegeben haben. Und die Folge ist, dass die Leute ihr Haus verlieren, viel Eigentum verlieren, dass sie auf die Straße gehen, demonstrieren, dass Unruhen entstehen und sogar die Regierung zurücktreten musste. Das heißt, das Land ist geschüttelt, gebeutelt von diesen ganzen Folgen dieser ganzen Krise. Noch eine Voraussage, ja, und zwar die globalen Krisen sind auf allen Ebenen. Die Finanzkrise haben wir hier, die Klimakatastrophe, der Terrorismus auf der ganzen Welt, internationaler Terrorismus, die Kriege generell und der Hunger auf der Welt. Und man sagt, die Krisen dieser Welt können nur gelöst werden durch eine Weltregierung. Übrigens auf dem 1 US-Dollar-Schein ist hinten drauf dieses Symbol zu sehen. Diese Pyramide mit dem Dreieck und dem Auge drin. Und was steht unten drunter? Unter dieser ganzen Pyramide? Dort steht Novus Ordo Seclorum. Was heißt das? Das ist lateinisch. Das heißt neue Weltordnung. Das heißt, sie propagieren die neue Weltordnung schon seit vielen, vielen Jahren, schon seit Jahrzehnten, auf dem US-Dollar-Schein hinten drauf. Und oben drüber steht Annuit Coeptis. Was heißt das? Das heißt, es wird uns gelingen. Mit anderen Worten, auf Englisch heißt es, yes, we can. Eine freie Übersetzung. Das heißt, diesen Blick für diese neue Weltordnung haben sie nicht erst seit ein paar Jahren. Das wird schon länger vorbereitet. Und diese Pyramide hat noch mehr Hintergründe, erkläre ich jetzt nicht. Wer darüber mehr wissen will, kann sich gerne von Dr. Veit einige Kassetten anhören, wo er eigentlich sagt über die Hintergründe dieser Weltregierung. Ich habe noch einen vergessen hier. Das muss ich noch ganz kurz einbinden. Was Leab noch am 18. Januar geschrieben hat, das habe ich hier in diesem dabei. Einen ganz kurzen Augenblick. Will ich euch nicht vorenthalten. Hier haben wir es. Am 18. Januar 2009 haben sie Folgendes geschrieben: Die Frage nach der Solvenz der USA und ihrer Bundesstaaten sowie der von Russland oder Großbritannien wird allmählich auch in den großen internationalen Medien gestellt. Für LEAP ist die Tendenz eindeutig. Die Sequenz, die mit Jahresanfang 2009 eingesetzt hat, ist sehr wohl die der weltweiten Insolvenz. Eine solche Situation in der Größenordnung eines ganzen Landes, USA, führt zu einem sozialen Chaos. Im Übrigen geht selbst die US-Armee davon aus, dass die sozialen Spannungen, die aus der Krise entstehen können, sie zu einem militärischen Eingreifen zwingen können. Interessant ist übrigens, dass die Amerikaner Gesetze erlassen haben, vor einiger Zeit, im letzten Jahr, dass die Armee auch im Inland eingreifen darf, um die Sicherheit zu garantieren. Auch in Deutschland hatte man das diskutiert, aber gerade noch im letzten Moment noch umgangen. In Deutschland ist nur erlaubt worden, dass die Armee in der Luftwaffe eingreifen darf, aber nicht in Bodentruppen. Das heißt, Sie sagen hier, dass auch in den USA die US-Armee davon ausgeht, dass sie militärisch eingreifen müssen, um die Stabilität des Landes zu erhalten. Sie erwarten also Unruhen, soziales Chaos, Bürgerkriege. Und in Amerika ist das besonders problematisch. Warum? Dort ist jeder Dritte bewaffnet. Ja. Und wenn es Unruhen gibt, dann gibt es wirklich Probleme. Deswegen, ich glaube, dass in Deutschland, in der Schweiz, das Ganze ein wenig gelassener und ruhiger ablaufen wird. Aber drüben kann es schon Probleme geben. Ja. Und ein Freund von mir, Henry, ein Fotograf, erzählte mir Folgendes. Ich habe mit ihm letzte Tage gesprochen, nicht vor einiger Zeit gesprochen, am Telefon. Und er sagte mir, ich habe einen Freund in den USA, der auch Fotograf ist, mit dem ich zusammenarbeite. Und er erzählte mir, dass er bei Los Angeles Massengräber fotografiert hat. Leere Massengräber. Und es stehen dort schon Tausende von Särge bereit. Alle leer. Massengräber mit leeren Särgen. Und er hat sie fotografiert und er hat sie ins Internet gestellt. Man kann sich die da anschauen. Und er sagt, das heißt, sie befürchten in den USA Bürgerkriege und bei Bürgerkriegen auch Tote. Und da die Toten dann schnell entsorgt werden müssen, haben sie schon vorbereitet, die Massengräber mit den Särgen. Ja. Das heißt, das, was sie hier schreiben, was Leab schreibt, ist nicht nur ein Hirngespinst. Sie erwarten es wirklich. Ob es kommt, weiß ich nicht. Das wissen Sie auch nicht, weiß niemand. Aber Sie erwarten es. Jetzt ein Artikel von Gideon Rachman. Der hat mich umgehauen, was er hier geschrieben hat. Am 8.12.2008 in der Financial Times. Das ist, denke ich, bis jetzt die deutlichste Aussage, der I-Punkt auf der ganzen Geschichte. Er sagt, ich habe nie geglaubt, dass es einen geheimen Komplott der UNO gibt, die Vereinigten Staaten zu übernehmen. Aber zum ersten Mal in meinem Leben glaube ich, dass die Bildung einer Weltregierung möglich ist. Übrigens, ich habe den Artikel extra von der Financial Times selbst auf Englisch mir runtergeladen und selbst übersetzt, weil ich keinen dubiosen Übersetzungen und irgendwelchen Leuten auf den Leim gehen will. Ich habe das selbst privat übersetzt von der Financial Times. Und er sagt weiter, eine Weltregierung würde mehr als eine Kooperation zwischen den Nationen beinhalten. Es würde eine Einheit sein, die staatliche Eigenschaften hat, die durch Gesetze gestützt ist. Die Europäische Union hat bereits eine kontinentale Regierung für 27 Länder etabliert. Die EU hat ein oberstes Gericht, eine Währung, tausende Seiten an Gesetzen, eine zivile Verwaltung und die Möglichkeit, Soldaten zu entsenden. Könnte das europäische Modell global funktionieren? Es gibt drei Gründe zu denken, es könnte so sein. Als erstes wird es immer deutlicher, dass die schwierigsten Themen, die die nationalen Regierungen beschäftigen, internationaler Natur sind. Da gibt es die globale Erwärmung, die globale Finanzkrise und der globale Krieg gegen den Terror. Zweitens, es kann umgesetzt werden. Die Revolution im Transport- und Kommunikationswesen haben die Welt geschrumpft, sodass Geoffrey Blainey, ein australischer Historiker, schrieb, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ist eine Weltregierung möglich. Der dritte Punkt, eine Veränderung im politischen Klima zeigt, dass eine globale Regierung bald kommen könnte. Die Finanzkrise und die Klimaveränderung drängen nationale Regierungen zu einer globalen Lösung. Sogar in Ländern wie China und den USA, welche traditionell ihre Souveränität vehement schützen. Es scheint alles bereit zu sein. Zum ersten Mal, seitdem Homo sapiens auf einer Höhlenwand herumkritzelten, gibt es die Argumente, die Gelegenheit und die Möglichkeit, ernsthafte Schritte in Richtung Weltregierung zu gehen. Dies wird ein schmerzhafter Prozess sein. Selbst in der EU ist die Idee der internationalen Regierung unbeliebt. Die EU-Expansion wird vom Volk abgelehnt, wenn sie den europäischen Wählern vorgelegt wird. Deshalb ist der Fortschritt am schnellsten, wenn weitreichende Vereinbarungen durch Technokraten und Politiker verabschiedet werden, ohne Befragung der Wähler. Und sein Resümee ist: Internationales Regieren kann deshalb nur effektiv sein, wenn es antidemokratisch ist. Financial Times London ist eines der besten, renommiertesten Blätter weltweit in Finanzfragen. Und dieser Artikel hat weltweit Aufsehen erregt, Wirbel aufgebracht. Warum? Viele haben zugestimmt, viele haben gesagt, bloß nicht. Das heißt, er schreibt ganz deutlich davon, diese neue Weltregierung ist möglich, ist nötig und die Regierungen gehen in diese Richtung. Und er sagt, die EU lehrt uns, wenn wir es tun, dann dürfen wir die Wähler nicht fragen. Wir müssen die Weltregierung aufrichten, nicht demokratisch, antidemokratisch. Das heißt, wir müssen einfach bestimmen und machen, ohne die Menschen zu fragen. Ich denke, wenn man sich das anhört, früher, wenn man über die Weltregierung gesprochen hat, wenn ich vor ein paar Jahren darüber gepredigt habe, hieß es immer, naja, Verschwörungstheorien und so weiter. Meine Lieben, heute kann man es in der Zeitung lesen. Ich muss nur noch zitieren, was in den letzten Wochen in der Zeitung geschrieben stand. Es ist so deutlich, was er sagt. Und er stimmt mit der Offenbarung genau überein. Die Weltregierung der Endzeit wird nicht demokratisch sein. Sie wird Gesetze erlassen, die die Menschen zwingen, so zu handeln, wie sie wollen. Verfolgung bringen. Das sagt Gott voraus. Jetzt kommen noch zwei Zitate, die sehr interessant sind. David Rockefeller. Er schrieb ein Buch, Memoirs, 2002, Quelle Wikipedia. Und er sagt dort, wir, mit dem Wort wir meint er die Bilderberger, wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen großen Publikationen dankbar, deren Chefredakteure an unseren Treffen in der Vergangenheit teilnahmen und die Zusage der Vertraulichkeit fast 40 Jahre lang respektierten. Es wäre für uns nie möglich gewesen, einen Plan für die Welt zu entwickeln, wenn wir während dieser Jahre im Licht der Öffentlichkeit gestanden hätten. Aber die Welt ist auf einem komplexen und vorbereiteten Weg hin zu einer Weltregierung. Die supranationale Souveränität einer intellektuellen Elite und der Weltbankiers ist sicherlich der nationalen Souveränität der letzten Jahrhunderte vorzuziehen. Was sagt er hier? Seit 40 Jahren sind wir dabei, diese Weltregierung im Geheimen vorzubereiten. Und wir freuen uns, wir sind dankbar, dass die großen Chefredakteure der großen Zeitungen das mitgemacht haben, miterlebt haben, aber nicht berichtet haben. Und jetzt sagt er, sind wir soweit. Ja, 40 Jahre haben wir es geheim gehalten und jetzt gehen sie in die Öffentlichkeit, diese Weltregierung aufzurichten. Was mir interessant erscheint, ist Folgendes. Das war 2002. Wenn wir jetzt zurückrechnen, von 2002, 40 Jahre zurück, in welches Jahr kommen wir dann? 1962. Das heißt, seit 1962, ungefähr darum, haben sie begonnen, hinter den Kulissen diese Weltregierung vorzubereiten. Wir hatten gestern ein Zitat gelesen, das das Zweite Vatikanische Konzil geschrieben hat, wann? 63, ungefähr, wo das verlautbar wurde, dass sie eine Weltregierung, die kommen wird, über diese Welt vorbereiten müssen. Das heißt, wenn die katholische Kirche sagt, in den Anfang der 60er Jahre, wir müssen eine Weltregierung vorbereiten und gleichzeitig hier eine Bildung, eine Elite da ist, die im Hintergrund die Weltregierung vorbereitet, dann frage ich mich, wenn von zwei Seiten gleichzeitig eine Weltregierung hinter den Kulissen vorbereitet wird, ob hier nicht Verbindungen bestehen zwischen diesen Mächten, dass sie gemeinsam diese Weltregierung vorbereitet haben. Und dann hätten wir diese religiös-politische Weltregierung, die hier, wo die Kontakte da sind, wo die Verbindungen da sind. Und jetzt sagt er weiter, David Rockefeller hat gesagt, 1994 vor dem Wirtschaftsausschuss der Vereinten Nationen, UN Business Council, wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist die eine richtig große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Was brauchen wir? Das hat er gesagt vor 15 Jahren. Er hat gesagt, wenn wir die eine große Krise haben, dann werden die Nationen der Welt die Weltregierung akzeptieren. Meine Lieben, jetzt haben wir diese Krise. Wir sind mittendrin. Die ist noch nicht groß genug. Sie wird noch größer werden, sicherlich. Aber diese Aussage lässt mich fragen, ob die Krise, in der wir drinstecken, nicht, ob die zufällig gekommen ist oder ob da nicht doch irgendwelche das so gewollt haben. Ich drück's vorsichtig aus. Ja. Das heißt, wenn Sie diese Weltregierung vorbereitet haben, seit 40 Jahren, und Sie wissen, sie kann nur kommen, die Weltregierung, wenn die Krise entsprechend groß ist. Veränderung kommt nur durch große Krisen. Dann ist es klar, dass eine große Krise, eine weltweite Krise, wo alle betroffen sind, irgendwo kommen muss, dass sie gewollt ist, um die Weltregierung aufzurichten. Wann die Weltregierung kommt, weiß ich nicht. Wie gesagt, wenn Gott sagt, wir brauchen noch Zeit, dann haben wir noch Zeit. Aber wir sehen nur, dass das, was öffentlich gesagt wird, ich zitiere nur öffentliche Aussagen, dass das sich wie ein Puzzle zusammenbildet. Und wenn man eins zu eins zusammenziehen kann, dann weiß man, was die Menschen vorhaben. Was Gott vorhat, weiß ich nicht. Was die Prophetie sagt, stimmt damit genau überein. Dass das kommen wird, wissen wir auch. Aber wann es kommt, das wird eine spannende Sache sein. Und wie es kommt, wird noch spannender werden. Deswegen machen wir jetzt den letzten Teil, die Prophetie. Die Prophetie der Bibel. Was sagt die Bibel dazu? Daniel 2 haben wir gesehen, dass hier die religiös-politische Weltregierung vorbereitet wird, erwähnt wird, dass Eisen und Ton zusammengehen mit dem Ziel der Weltregierung. Wir hatten heute Nachmittag gesehen, in Offenbarung 13, das Tier aus der Erde sind die Vereinigten Staaten von Amerika, die sich verändert haben. Das Bild des Tieres ist die religiös-politische Weltregierung, die hier vorausgesagt wird, wo wieder diese drei Mächte, Religion, Staat und weltweite Macht sich vereinen. Und jetzt werden wir uns anschauen, Offenbarung 17. Hier haben wir diese Beschreibung dieser gleichen Weltregierung noch einmal mit mehr Hintergründen. Wir lesen Offenbarung 17, die Verse 1 bis 6. Offenbarung 17, die Verse 1 bis 6. Es heißt hier, ich lese 1 bis 6 und Vers 9 auch noch mit dazu. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von dem Greuel und der Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei, im Grundtext steht hier die Mutter der Huren und aller Greuel auf Erden. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu, und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Und Vers 9 sagt, die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind sieben Könige. Hier haben wir in der Prophetie jetzt wieder ein Symbol, eine Frau, eine Hure, die auf einem Tier sitzt. Die Frage, was bedeutet in der Prophetie eine reine Frau? Was ist das für ein Symbol? Wofür steht das? Ich höre das Murmeln, das ist die Gemeinde. Das ist richtig. Wo steht das? Wo steht in der Prophetie, dass eine reine Frau eine Gemeinde darstellt? Das glaube ich euch nicht, wenn ihr mir keinen Text sagen könnt. Auf Morgen 12, da wird die Frau erwähnt, richtig, aber da steht nicht, dass es die Gemeinde ist. Da ist nur das Symbol beschrieben, aber nicht die Erklärung dazu. Der Schlüssel, der ist nicht in Offenbarung 12. Wo steht, dass eine Frau eine Gemeinde ist? Wir lesen einen Text, Epheser 5. Epheser 5 und dort die Verse 31 und 32. Epheser 5, Verse 31 und 32. Und hier heißt es: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Das heißt, Paulus vergleicht hier einen Mann und eine Frau mit Christus in der Gemeinde. Christus der Mann, die Gemeinde die Frau. Das heißt, die Gemeinde, eine reine Frau ist eine reine Gemeinde, Gottes Volk. Eine Hure. Was ist eine Hure in der Prophetie? Das Symbol einer Hure. Eine abgefallene Gemeinde. Wo steht das? Das glaube ich euch nicht, wenn ihr mir keinen Text sagen könnt. Hesekiel, ganz genau. Hesekiel 16, Hosea 1 und 2. Ja? Wir haben hier die Beschreibung, wie Hosea eine Frau heiraten, eine Hure heiraten soll, als Symbol dafür, wie Gottes Volk immer von Gott abfällt, andere Wege geht. Ja? Oder auch Hesekiel, wo es beschrieben wird, die beiden Huren, die verglichen werden dann mit Israel und Juda, die beiden Reiche, die immer anderen Göttern nachlaufen. Das heißt, eine Hure ist eine abgefallene Kirche, eine abgefallene Gemeinde. Wenn wir uns jetzt anschauen wollen, wer ist diese Hure Babylon, die hier beschrieben wird? Dann haben wir hier 9 Kennzeichen. Wir wollen erstmal nur die Kennzeichen anschauen, ohne zu sagen, wer es ist. Und wenn wir fertig sind, dann können wir sagen, wer ist denn diese Hure Babylon? Übrigens, ich bin überzeugt, dass Offenbarung 17, was hier beschrieben ist, komplett in der Zukunft ist. Alles noch passieren wird. Also die Beschreibung dieser Hure ist nicht eine Beschreibung der Vergangenheit, was mal gewesen ist, sondern was noch kommen wird. Aber trotzdem kann man erkennen, was es sein wird. Und zwar erstens eine Frau. Und wir haben eben gesagt, eine Frau stellt eine Gemeinde dar, eine christliche Gemeinde, eine christliche Kirche. Zweitens eine Hure. Eine Hure stellt eine abgefallene Kirche dar. Und übrigens, hier haben wir auch noch einen anderen Text, Offenbarung 14, Vers 8. Sagt es eindeutig. Offenbarung 14, Vers 8, hier steht: Ein zweiter Engel folgte, der sprach: sie ist gefallen, Babylon die Große. Denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Das heißt, hier wird auch die Hure Babylon beschrieben als abgefallen, gefallen. Das heißt, eine Hure ist eine abgefallene Kirche. Drittens, sie hat in der Hand einen Becher, einen goldenen Becher. Und was stellt dieser goldene Becher dar? Im Neuen Testament ist das Wort für Becher und Kelch das gleiche Wort. Wo finden wir in der Bibel einen Kelch? Beim Abendmahl, natürlich. Was ist in dem Kelch drin, beim Abendmahl? Was ist da drin in dem Kelch? Genau, der Wein. Was drückt der Wein aus? Wofür steht der Wein? Ein Symbol, wofür? Für das Blut Jesu. Und das Blut Jesu ist ja die Grundlage unserer Erlösung. Das heißt, wir sind erlöst durch das Blut Jesu. Und beim Abendmahl, wenn wir den Wein, den Traubensaft trinken, dann heißt das, dass wir hier daran denken, an das Blut Jesu, was für uns vergossen wurde, dass er uns erlöst hat durch sein Blut. In dem Kelch der Frau, was ist in dem Kelch drin enthalten? Was ist dort drin? Hier steht, Offenbarung 17, Vers 4, er ist voll von Greuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Das heißt, hier ist ihre eigene Unreinheit drin, ihre eigene Unreinheit ihrer Hurerei. Das bedeutet, dass jetzt hier der echte Kelch Jesu, der Jesu Blut versinnbildet, ersetzt wird durch einen falschen Kelch, wo ihre eigene Unreinheit drin ist und damit ihre eigene Rechtfertigung. Das heißt, wir haben hier eine falsche Rechtfertigungslehre. Die echte Rechtfertigung ist das Blut Jesu im Kelch beim Abendmahl, und hier haben wir einen falschen Kelch mit einem falschen Blut, mit falscher Unreinheit, mit falscher Rechtfertigung. Das heißt, die Kirche hat ihre eigene Erlösung. Sie sagt, die Erlösung kommt nicht durch Jesus, die Erlösung kommt durch mich. Ich bin der Spender des Heils. In dem Kelch ist mein Blut drin. Viertens, sie sitzt an Wassern. Wasser hatten wir vorhin schon gesagt. Wasser sind, auf Markus 17, Vers 15, Völker, Nationen, Sprachen. Sie hat Verbindung mit Völkern. Fünftens, sie sitzt auf dem Tier. Was ist ein Tier in der Prophetie? Daniel 7, 17 haben wir bereits gesagt, das ist ein Staat, Verbindung mit einem Staat, einem bestimmten Staat. Sechstens, Sie sitzt auf 7 Bergen. Übrigens, das ist schon eine Auslegung. Eigentlich muss man sagen, das sind, Vers 9, 7 Häupter. Und die 7 Häupter sind die Auslegung 7 Berge. Wo haben wir eine Stadt von 7 Bergen? Es gibt mehrere Städte mit 7 Bergen. Ich glaube, Konstantinopel ist auch auf 7 Bergen gebaut. Rom oder Konstantinopel, auf jeden Fall irgendwo muss sie da ihren Sitz haben. In Rom oder Konstantinopel. Siebtens, sie ist geschmückt. Wie ist sie geschmückt? Womit ist sie geschmückt? Geschmückt mit Gold, Edelsteinen, Purpur, Perlen. Das heißt, sie ist geschmückt. Wofür ist der Schmuck ein Symbol in der Bibel, in der Prophetie? Interessanterweise, als das Volk Israel von Gott abfiel, am Berg Sinai, sie haben das goldene Kalb angebetet. Und Gott sagte zu Mose, ich will das Volk vernichten und dich zum neuen Volk machen. Und Mose sagte zu Gott, wie kannst du das Volk vernichten in der Wüste? Lass es doch am Leben. Er hat für sein Volk gebeten, er ist für sein Volk eingetreten. Und dann sagt Gott Folgendes. Was sagt er? Wir lesen es einmal. Schlagt einmal auf, 2. Mose. 2. Mose 33. Vers 5 und 6. Und der Herr sprach zu Mose, 2. Mose 33, Vers 5 und 6. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu den Israeliten, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick mit euch dir hinaufzöge, dann würde ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich dir tue. Und die Israeliten taten ihren Schmuck von sich an dem Berge Horeb. Das heißt, Schmuck ist hier ein Symbol. Der Schmuck ablegen ist ein Symbol für eine Demütigung unter Gott. Sie hatten sich gegen Gott aufgelehnt, sie wollten ihre eigenen Wege gehen. Und jetzt sagt Gott, legt euren Schmuck ab. Das heißt, ein Zeichen, ordnet euch mir unter. Akzeptiert meinen Wege, meinen Willen und nicht mehr eure Wege. Und demgegenüber ist dann der Schmuck tragen, ein Symbol für meinen Weg gehen zu wollen, die Unabhängigkeit, Hochmut, Prunk, Stolz, unabhängig sein wollen von Gott, seinen eigenen Weg gehen zu wollen, ist ein Symbol in der Prophetie vom Schmuck, was es bedeutet. Achtens, wieder zurück zur Hure, Babylon, sie trinkt das Blut der Heiligen. Was bedeutet das? Ganz einfach, sie tötet die Gläubigen. Und neuntens, hier steht, sie ist die Mutter der Huren. Das ist Vers 5. Was sind Huren? Was haben wir eben gesagt? Was sind Huren? Das sind gefallene Kirchen. Das heißt, es gibt andere gefallene Kirchen und sie ist die Mutter anderer gefallenen Kirchen. Also die Mutterhure, die Mutterkirche von anderen gefallenen Kirchen. Jetzt haben wir 9 Merkmale. Ich habe noch gar nichts gesagt, wer es ist. Und ich habe diesen Vortrag gehalten bei uns in Deutschland, in einem Ort. Und da hatte ich eine ganze Menge Interessierte drin sitzen. Und ich habe dann gefragt, wir haben nur mal analysiert die Kennzeichen von der Hure Babylon. Eine christliche Kirche, die ist abgefallen, hat eine falsche Rechtfertigungslehre, Verbindung mit den Völkern, Verbindung mit einem bestimmten Staat, sitzt in Rom, Prunk, Hochmut, tötet die Gläubigen, die Mutter der Mutterkirche. Das ist eindeutig. Es gibt nur eine Möglichkeit, wer es sein kann. Das ist das Papsttum. Ja, die Antwort kam automatisch von den Zuhörern. Es kann nur diese Kirche sein. Aber es ist Folgendes. Ich bin überzeugt, dass das Papsttum an dieser Stelle nicht erwähnt wird hier als die Leitung einer Kirche, der katholischen Kirche. Je mehr ich die Prophetie studiere, desto mehr wird mir klar, dass die Hure Babylon hier das Papsttum ist als eine Verbindung, als ein Sitz, als eine Führerschaft der gesamten religiösen Welt. Das heißt, dass die religiöse Welt sich globalisieren wird und dass in dieser globalisierten Religion das Papsttum den Vorsitz haben wird und dass in dieser Funktion der Papst hier als Hure Babylon beschrieben wird, wo alle religiösen Mächte der Welt mit integriert sind und mit vereinigt sind. Natürlich ist es das Papsttum selbst, diese Hure Babylon, aber nicht nur in der Funktion Führerschaft einer Kirche, sondern am Ende der Führerschaft der gesamten religiösen Welt. Und zwar, wir haben eine dreifache Vereinigung in Offenbarung 18 beschrieben, wie diese Hure Babylon sich verbindet mit anderen Mächten. Offenbarung 18, Vers 3 lesen wir einmal. Hier heißt es, Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben getrunken alle Völker. Und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben. Und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Welche drei Mächte arbeiten hier zusammen? Erstens die Hure Babylon. Zweitens die Könige auf Erden. Und drittens die Kaufleute auf Erden. Und die drei verbinden sich und arbeiten gemeinsam zusammen, machen gemeinsame Sache. Babylon. Wer ist Babylon, haben wir eben gesagt? Das Papsttum, die Religion. Ich denke, mehr als das Papsttum, die globalisierte Religion, wo das Papsttum am Ende den Vorsitz haben wird, werden wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen auf der nächsten Folie. Wer sind die Könige auf Erden? Wer sind die Könige? Politische Mächte, ganz klar. Muss man gar nicht auslegen, das ist ja schon das Wort. Könige sind politische Herrscher. Ja, der Staat, politische Mächte. Und Kaufleute, wer sind Kaufleute? Die Wirtschaft. Das heißt, wir haben hier eine dreifache Verbindung zwischen Religion, Staat und Wirtschaft. Die drei arbeiten Hand in Hand. Das heißt, ich glaube, dass diese drei nicht nur irgendwo in einem Winkel der Welt was machen werden, sondern wir haben hier die globalisierte Religion, die globalisierte Politik und die globalisierte Wirtschaft. Auf allen Gebieten haben wir die Globalisierung und dadurch haben wir eine Machtkonzentration in wenigen Händen. Und dadurch können die sich gegenseitig ganz schnell Entscheidungen treffen und gemeinsam arbeiten. Und diese dreifache Verbindung, sie profitieren voneinander, die einen vom anderen. Steht hier, sind reich geworden von der Üppigkeit der Hure und so weiter. Einer vom anderen. Das heißt, dass diese drei Mächte zusammenarbeiten, um ihre Macht zu erhalten. Aber Babylon selbst ist auch schon ein Zusammenschluss von mehreren Dingen. Wir lesen einmal Offenbarung 16, Vers 19. Übrigens nochmal ganz kurz zurück zu dem vorigen. Diese drei Mächte vereinigen sich, arbeiten zusammen, aber es zerfällt auch wieder. Offenbarung 18 wird beschrieben, wie Babylon, wie Gericht gehalten wird über Babylon und wie die auch wieder auseinanderdriften, wie ein Gericht ist und wie sie wehklagen übereinander und wie das Ganze wieder zerfällt. Offenbarung 16, Vers 19. Dort haben wir eine Beschreibung von Babylon selbst, ein Gericht über Babylon. Es heißt hier, und aus der großen Stadt, nämlich aus Babylon, übrigens, Babylon ist eine Hure und auch eine Stadt, ist beides, Hure und Stadt. Und aus der großen Stadt Babylon wurden drei Teile. Und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon der Großen wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Welches Gericht wird über Babylon beschrieben? Was wird hier gesagt über Babylon? Es ist die siebte Plage, ganz am Ende. Was wird gesagt über Babylon? Es zerfällt in drei Teile. Und wenn Babylon in drei Teile zerfällt, dann heißt das, dass es aus drei Teilen besteht und dann wieder in seine drei Bestandteile auseinanderbricht. Und wenn es aus drei Teilen zusammengesetzt ist, dann ist es die Frage, aus welchen drei Teilen ist es zusammengesetzt? Und zwar aus drei Teilen, die davor beschrieben werden. Wir haben davor einen Zusammenschluss von drei Mächten, die sich verbinden und die gemeinsam Babylon bilden. Nämlich Offenbarung 16, Vers 13 und 14. Offenbarung 16, Verse 13 und 14. Dort heißt es, und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Drei Mächte werden hier beschrieben, die zusammenarbeiten, die zusammengehen, die sich zusammenschließen. Welche drei Mächte? Der Drache, das Tier, der falsche Prophet. Die drei vereinigen sich, arbeiten zusammen und die drei bilden gemeinsam das endzeitliche Babylon. Es ist die Frage, wer sind diese drei? Wer ist der Drache? Wer ist der Drache? Satan. Genau, Offenbarung 12, Vers 9 haben wir schon mal bereits gelesen, das ist Satan. Und wenn der Satan erscheint, wie nennt man das auch anders, mit anderen Worten? Spiritismus. Ja, wenn Dämonen, wenn Satan erscheint, ist das Spiritismus. Das Tier. Wer ist das Tier? Das Tier, was hier gemeint ist, ist das Tier von Offenbarung 13, 1 bis 10. Das haben wir eben bereits kurz ausgelegt, heute Nachmittag. Dieses Tier ist das Papsttum, der Katholizismus. Der falsche Prophet. Wer ist der falsche Prophet? Da habe ich schon viele Auslegungen gehört. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Die einen sagen, das ist Mohammed, der Islam. Die anderen sagen, das ist der Protestantismus. Was ist es wirklich? Woher können wir wissen, was dieses der falsche Prophet ist? Wie kriegen wir die Lösung? Die Bibel legt sich selber aus, oder? Das heißt, wir müssen irgendwann eine Erklärung finden zum falschen Propheten. Und wo finden wir die? Offenbarung 19. Schlagt einmal auf, Offenbarung 19. Hier haben wir eine Erklärung zum falschen Propheten. Offenbarung 19, Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Hier wird der falsche Prophet beschrieben. Und was macht der falsche Prophet? Vor den Augen des Tieres macht er Zeichen und verführt die Menschen, die das Zeichen des Tieres haben. Das heißt, hier haben wir wortwörtlich, identisch, die gleiche Beschreibung wie Offenbarung 13. Offenbarung 13, Vers 13 und 14. Schlagt einmal zurück. Offenbarung 13. Offenbarung 13, Vers 13 und 14. Es steht hier, das zweite Tier tut große Zeichen, dass es Feuer vom Himmel fallen lässt auf die Erde vor den Augen der Menschen und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres die Macht gegeben ist. Das heißt, es ist wortwörtlich identisch von diesem Tier aus der Erde und dem falschen Propheten. Das heißt, diese beiden Mächte sind identisch. Das heißt, der falsche Prophet ist das Tier aus der Erde. Das ist USA, der gefallene Protestantismus. Das heißt, wir haben hier drei Mächte, die zusammenwirken. Spiritismus, Katholizismus, Protestantismus. Und diese drei Mächte bilden gemeinsam das endzeitliche Babylon. Jetzt ist Folgendes interessant. Wir haben jetzt auf der unteren Ebene Katholizismus, Protestantismus. Hier haben wir die Ökumene. Den Zusammenschluss der Kirchen. Und nach oben haben wir den Zusammenschluss mit den anderen Weltreligionen, den spiritistischen Weltreligionen. Buddhismus, Hinduismus sind spiritistische Weltreligionen. Was wir momentan in Europa, in Deutschland erleben, in der Schweiz, diese Esoterikwelle, die über uns hinwegrollt, ist eigentlich Buddhismus im modernen westlichen Gewand. Das heißt, wir haben hier spiritistische Weltreligionen, die sich verbinden mit dem Katholizismus und dem Protestantismus. Und damit haben wir hier eine vereinigte religiöse Welt, die das endzeitliche Babylon bilden. Und wir hatten vorhin gesehen, dass die Hure Babylon, das Papsttum, den Mittelpunkt, die Führerschaft dieser globalisierten religiösen Welt haben wird. Interessanterweise ist Folgendes, dass im großen Kampf beschrieben steht, dass Satan in der allerletzten Zeit eine neue, erhabenere Weltreligion einführen wird, wo er alle Menschen mit einbeziehen wird und er selbst wird sich dann zu dieser neuen Religion bekehren. Das heißt, dass diese neue Weltreligion nicht bedeutet, alle Menschen müssen ihren Glauben aufgeben, sondern alle müssen nur diese übergeordnete, übergestülpte Weltreligion akzeptieren. Übrigens, das Gleiche haben wir in Daniel Kapitel 3. Hier haben wir den König Nebukadnezar. Der hat ein Standbild aufrichten lassen. Ein goldenes Standbild in der Wüste. Und er hat aus allen Nationen die ganzen Würdenträger und Staatsmänner einberufen. Das heißt, von der ganzen Welt, der damals bekannten Welt. Und was sollten sie tun? Was war der Befehl? Sie sollten dieses Standbild anbeten. Er hat ihnen nicht gesagt, gebt eure Religionen auf, hat er nicht gesagt. Sie durften ihre Religion behalten, aber er hat gesagt, ihr müsst zusätzlich zu eurer Religion, müsst ihr meine Religion, meinen Gott anbeten. Er hat eine universale Religion eingeführt. Alle mussten es anbeten. Und durch diese Universalreligion wollte er alle Menschen in seinem Reich vereinen. Drei haben es nicht getan. Schadrach, Meschach, Abednego. Sie wollten Gott anbeten und nicht dieser Universalreligion folgen. Und alle sagten, und da sagte er, wer dieser Religion nicht folgt, wer meiner Universalreligion nicht folgt, der wird am Ende umgebracht. Offenbarung 13 sagt, haben wir gelesen, Vers 15, wer das Bild des Tieres nicht anbetet, soll getötet werden. Wir haben die gleichen Strukturen wie damals. Das heißt, Gottes Diener blieben treu. Sie mussten in den Ofen hinein und Gott hat sie bewahrt. So wird es am Ende auch sein, dass Druck ausgeübt wird, dass eine Universalreligion gegründet wird, Babylon, und dass alle, die diesem nicht folgen, an einem Tag umgebracht werden sollen. Aber dieser Tag, wenn er kommen wird, da wird kein Gläubiger sterben. Warum nicht? Weil das der Tag sein wird, wo Jesus wiederkommt, wo er kommt in den Wolken des Himmels, seine Kinder zu befreien, wo er kommt als Sieger über die antigöttlichen Mächte. Das heißt, wir haben hier ein Babylon, was alle religiösen Mächte in sich vereint. Eine globalisierte Religion zwischen den christlichen Kirchen und den spiritistischen Weltreligionen, wo das Papsttum am Ende den Vorsitz haben wird. Hier kennt ihr dieses Bild von Pieter Bruegel von 1563. Er hat diesen Turmbau zu Babel gemalt. Übrigens, das ist der Ursprung von Babylon, der Turmbau zu Babel. Und das ist so halb fertig, ja? Und wir wissen ja, das war damals, sie wollten einen Turm bauen. Warum? Drei Dinge. Sie waren sich einig, sie hatten ein gemeinsames Kommunikationssystem und sie wollten diesen Turm bauen. Ein Ziel hatten sie. Warum? Sie wollten von Gott unabhängig sein. Sie sagten, wenn Gott wieder eine Flut schickt und wir haben den Turm gebaut, dann sind wir unabhängig. Kann Gott uns nichts mehr wollen. Sie wollten sich gegen Gott auflehnen, und zwar die gesamte Menschheit damals. Das ist der Turm. Das hier ist das EU-Parlament in Straßburg. Könnt ihr eine gewisse Ähnlichkeit erkennen? Übrigens, dieses EU-Parlament ist fertig gebaut, ist keine Baustelle mehr. Das ist so fertig gebaut, so gewollt. Also so mit Stufen da drin und wie so eine Halbbaustelle. Und warum haben sie das so gebaut? Ich denke, sie wollten ganz bewusst auf diesen Turm zu Babel anspielen. Und dass das bewusst war, kann man im nächsten Bild sehen. Nämlich, es gibt hier ein Plakat von der EU selbst. Das habe ich nicht entworfen, nicht erfunden. Das Plakat ist von der EU selbst. Europa, viele Sprachen, eine Stimme. Man sieht 12 Sterne, nur 11 Sterne. Der 12. Stern ist in der Mitte, dahinter. Was fällt euch auf in dem Plakat? Die Sterne, genau, die Sterne sind komisch, ne? Und zwar normalerweise sehen die Sterne so aus. Schön gleichmäßig, 5-stackige Sterne. Und hier sind die Sterne rechts. Und zwar die beiden oberen sind länger. Die beiden Zacken oben sind länger. Seht ihr das? Das ist ein Symbol für Baphomet, ein okkultes Symbol. Ganz klar ein okkultes Symbol hier. Was fällt euch noch auf? Der Galgen, ja, es soll mehr ein Kran sein, ja, als ein Galgen, ja. Es wird gebaut daran, ja. Aber vielleicht könnte das ein Galgen sein, ja? Ja. Es ist eine Baustelle, richtig. Hinten haben wir übrigens im Hintergrund, links im Hintergrund Pyramiden, ja. Wie sehen die Menschen aus? Im Vordergrund die Menschen, wie sehen die aus? Sie müssen schwer arbeiten und sie haben eckige Köpfe. Sehen aus wie Roboter. Das heißt, ihre Meinungs- und Freiheit ist nicht mehr so. Ja, sie sind gleichgeschaltet. Wie Roboter müssen sie arbeiten. Und den Turmbau zu Babel haben sie ganz klar auf diesem Bild drauf. Und was schreiben sie? Europa, viele Sprachen, eine Stimme. Was wollen sie damit sagen? Sie wollen damit sagen, damals, über 3000 Jahren, sind unsere Sprachen verwirrt worden. Wir konnten unser Ziel, die Welt zu vereinen, nicht erreichen. Aber jetzt machen wir es. Jetzt verenden wir diesen Turmbau zu Babel. Wir haben verschiedene Sprachen, das ist richtig, die können wir nicht überwinden. Aber trotz der verschiedenen Sprachen haben wir eine Stimme. Das heißt, wir werden unser Kommunikationssystem wieder vereinigen. Wir wollen, was damals passiert ist, der Turmbau zu Babel, wo Gott die Sprachen verwirrt hat, wollen wir bewusst umgehen. Wir wollen bewusst was dagegen setzen, dass wir jetzt ein neues Babylon aufbauen, ein neues Babylon errichten. Eine Stimme haben wir, ein Kommunikationssystem, ein Ziel, eine Welt. Das ist deutlich. Wir müssen gar nichts mehr erfinden. Die schreiben es selbst auf ihren Plakaten. Die Hure Babylon sitzt auf einem Tier. Das Tier hat 4 Kennzeichen. Erstens, ein Tier ist immer ein politisches Reich. Zweitens, es hat lästerliche Namen, das heißt, es ist antigöttlich. Drittens, es hat 7 Häupter und 10 Hörner. Es ist ähnlich wie die antigöttlichen Tiere aus Offenbarung 12 und 13. Und viertens, es bekommt Macht, Weltmacht. Das heißt, dieses Tier ist nicht identisch mit den Tieren aus Offenbarung 12 und 13. Es ist anders. Es hat andere Herkünfte, andere Beschreibungen. Aber dieses Tier wird diese zukünftige Weltregierung sein, die Macht haben wird, die eine globalisierte Staat sein wird, eine Weltregierung sein wird, die am Ende aufkommt, und wo jetzt hier die Hure auf dem Tier sitzt. Das heißt, wo hier eine religiös-politische Macht Weltregierung am Ende sein wird. Das heißt, die Hure ist die globalisierte Religion, das Tier die politische Weltregierung, und am Ende wird es eine Verbindung zwischen diesen beiden geben, dass es eine religiös-politische Weltregierung sein wird. Das ist genau, was hier in Offenbarung 17 auch drin steht. Und sie werden auch, wie es hier steht, noch einiges anrichten. Gesetze erlassen, Menschen zwingen. Kirche und Staat werden zusammengehen, um anderes, die anders denken, vor die Entscheidung zu stellen. Entweder sie folgen ihnen oder sie müssen, können nicht kaufen und verkaufen und werden am Ende, sollen umgebracht werden. Aber in diesem großen Kampf zwischen Gut und Böse wird Gott, der Gott des Himmels, er wird eingreifen. Er wird nicht zulassen, dass sein Volk umkommt. Auch wenn sein Volk nach außen hin schutzlos ausgeliefert ist. Gott hat Verheißungen gegeben, wie wir überleben können, überwinden können. Wir müssen keine Angst haben vor diesen Mächten. Warum nicht? Weil wir wissen, diese Mächte sind bereits gerichtet. Jesus hat den Sieg bereits verbracht. Und wenn wir mit Jesus leben, dann werden wir mit Jesus den Sieg haben. Er wird wiederkommen. Und der Untergang Babylons wird am Ende dazu führen, dass Jesus kommt in den Wolken des Himmels, dass der Weg bereitet würde den Königen vom Auffang der Sonne. Das heißt, dass wir Jesus entgegengehen, dass wir nach Hause kommen in Gottes Reich. Und Jesu Wiederkunft wird etwas sein, wo Jesus kommt als Sieger, als König der Welt, als Richter der Welt. Und ich glaube, wenn wir jetzt unsere Weltgeschichte anschauen, dass wir sehen, dass manche Ereignisse, die die Prophetie uns voraussagt, bereits jetzt dabei sind, sich zu erfüllen vor unseren Augen. Das bedeutet für uns, dass wir in unserem Leben ernst machen sollten. Dass jetzt die Zeit ist, Entscheidungen zu treffen. Dass jetzt die Zeit ist, dass wir Erweckung brauchen für unser Leben. Dass jetzt die Zeit ist, dass wir unser Zeugnis den Menschen weitergeben. Dass jetzt die Zeit ist, dass wir unsere Beziehung zu Jesus vertiefen, dass wir klare Entscheidungen treffen für Jesus, für sein Reich. Elia hat auf dem Berg Karmel zum Volk Israel gesagt, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herrgott, so wandelt ihm nach. Ist es Baal, so wandelt ihm nach. Warum nur hinken wir manchmal so oft auf beiden Seiten? Dass wir mit einem Bein in dieser Welt sind, mit einem Bein in Gottes Reich sein wollen. Gott ruft uns auf, dass wir eine klare Richtung einnehmen für ihn. Für sein Reich. Gerade jetzt, wenn es darauf ankommt, dass wir jetzt von ihm die Kraft holen. Die letzten Ereignisse werden wir aus eigener Kraft nicht überstehen. Wir brauchen auch dann, nur durch Jesu Kraft können wir überwinden. Wir brauchen seine Kraft in jedem Fall. Und um die Kraft von ihm zu bekommen, das Vertrauen zu ihm zu haben, müssen wir jetzt mit ihm Verbindung suchen. Dass wir jetzt Zeiten haben für ihn. Deswegen ruft Gott uns auf dazu, dass wir heute unser Herz nicht verstocken, dass wir heute unser Herz für ihn öffnen, dass er uns zeigt, was wir tun sollen, wie wir uns vorbereiten können, wo wir Sünden überwinden können in unserem Leben, wo wir was zur Seite legen sollen, wie wir für ihn Zeugnis geben können, wie wir noch mehr von seiner Liebe erfüllt werden können. Das ist das, was Gott uns heute aufruft, was er uns sagen möchte. Und wenn er kommt, dann wird er sein ewiges Reich aufrichten. Meine Lieben, ich bin überzeugt, es währt nicht mehr lang. Es währt nicht mehr lang, bis er kommt, bis wir hineingehen dürfen in die ewige Heimat, bis wir Jesus von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen. Ich wünsche mir, dass wir die Prophetie noch mit jedem Tag besser verstehen lernen, dass wir darin studieren, dass wir darin lesen, dass wir die Ereignisse der Welt richtig interpretieren können, aber vor allen Dingen, dass wir Jesus im Herzen haben. Wir müssen die Dinge dieser Welt sehen, die sich entwickeln, keine Frage. Aber wenn wir das sehen, sagt Jesus, erhebt eure Häupter. Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist unsere geistliche Vorbereitung. Auf Jesus blicken. Ihm ähnlich werden. Sein Bild in unserem Herzen haben. Jesus, Gott, ist der Herr der Weltgeschichte. Und er möchte auch der Herr meiner Geschichte sein. Und er möchte mich gerne willkommen heißen in seinem Reich. Ich möchte gerne dort sein bei ihm. Du auch? Ich darf euch einladen, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass diese Weltgeschichte nicht endet durch Krieg, durch Terror, durch Selbstvernichtung. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass nicht die antigöttlichen Mächte am Ende den Sieg haben werden, sondern du hast bereits gesiegt. Hab Dank, dass wir an diesem Sieg teilhaben dürfen. Herr Jesus, wir möchten uns auch heute ganz bewusst für dich entscheiden. Wir möchten uns entscheiden, dass wir unser Leben ganz in deine Hände legen. Dass wir dir ganz gehören. Dass du uns den Weg zeigst, den wir gehen sollen. Dass du uns davor bewahrst, falsche Wege einzuschlagen. Lass uns ganz ernst mit dir machen. Zeig dir uns immer wieder, wie nah wir vor dem Ende stehen. Dass wir eine Sehnsucht im Herzen haben, nach dir, dich zu sehen. Herr Jesus, komm doch bald. Lass uns noch andere Menschen finden, die wir mitnehmen können, die wir von Zeugnis geben können von dir, die wir zu dir führen können, dass auch sie gerettet werden können mit uns zusammen. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist ausgießen möchtest in besonderem Maße. Dass du am Ende wirken möchtest. Dass du uns damit erfüllst, dass wir vorbereitet sind. Segne du uns, stärke du uns, halte du uns fest an deine Hand. Bis zum letzten Tag, wenn du kommst und wir nach Hause gehen dürfen in dein Reich. Hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.